Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochspannung Powered by Volt. Lange war es hier sehr still, doch es gibt gute Neuigkeiten. Ab sofort kommt in der Regel hier jede Woche eine neue Folge. Und zwar haben wir von Volt Deutschland ja einen Twitch-Kanal. Hier führen wir jeden Sonntag spannende Gespräche mit Expertinnen, PolitikerInnen, Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft und mit unserem Chat. Alle sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Heute hört ihr die Aufzeichnung vom 7.9.2025, eine Woche vor der Kommunalwahl in NRW. Wir haben 6 Volt-Kandidierende aus Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Münster und Siegen eingeladen und sie sprechen mit uns über ihre Visionen. Bezahlbarer Wohnraum, nachhaltige Mobilität, digitale Verwaltung und europäische Zusammenarbeit, die lokal wirkt. Wir schauen uns gemeinsam an, wie wir an dieser Vision effektiv arbeiten können und im Idealfall nicht jede Stadt für sich, sondern kooperativ miteinander. Wie wir dahin kommen, wie wir voneinander lernen können und was wir auch schon erreicht haben, all das in der heutigen Folge. Mein Name ist Patrick Goldbach, mich werdet ihr auch in den nächsten Folgen in meiner Moderationsrolle hören. Die heutige Moderation übernimmt Michael Gerzmann und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich habe jedenfalls sehr viel dazugelernt.
Ja, hallo zusammen, damit sind wir dann live. Sorry für die Verspätung, wir haben jetzt heute 6 Gäste da. Ihr könnt euch vorstellen, es gab das ein oder andere technische Problem. Willkommen damit zu unserer Talkshow gemeinsam für NRW. Wir sprechen heute mit Kandidierenden von Volt, die in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen in der Kommunalwahl antreten. Gemeinsam wollen wir dabei so ein bisschen herausfinden, was verbindet sie, wo können sie voneinander lernen, was können unsere Städte noch besser machen, noch lebenswerter machen. Schön auch, dass ihr im Publikum dabei seid. Danke, dass ihr zuschaut, live vor Ort zu Hause an den Bildschirmen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde unserer Kandidaten. Ich gehe in alphabetischer Reihenfolge der Städte. Ich würde einmal von euch gerne wissen, wer seid ihr, warum seid ihr bei Volt und wofür kandidiert ihr genau? Und wir fangen an mit Alex Rademacher aus Aachen.
Ja, hallo. Mein Name ist Alex Rademacher. Ich bin aus Aachen, bin 43 Jahre alt und habe Psychologie studiert. Seit 2020 bin ich mit Volt zusammen in einer Fraktion, also Volt, UWG und die Piraten. Und bin letztes Jahr dann zu Volt gewechselt, weil die Zusammenarbeit so gut geklappt hat und wir ja gute Sachen für Aachen machen können. Und das haben wir jetzt angefangen im Wahlkampf. Und ich finde, da haben wir schon ganz gute Sachen in unserer Fraktion gemacht und wir wollen damit weitermachen.
Ja, super. Dankeschön an dich. Dann machen wir weiter mit Fabio Sanchez Copano aus Bonn.
Moin, hallo. Ja, ich bin Fabio, 29 Jahre alt, komme aus Bonn, Ausbildung, dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und dann jetzt mein berufsbegleitendes Studium am Bachelor abgeschlossen für Berufspädagogik, um dann auch in dem Bereich dann auch Notfallsanitäter und NotfallsanitäterInnen auszubilden. Jetzt aber auch im Oktober kommt auch mein Master. Das ist mein nächster Schritt. Und bei Volt bin ich seit 2019, kandidiere für den Stadtrat auf dem Listenplatz 4 und war vorher in der Fraktion, die es auch in Bonn seit 2020 gab, also seit der letzten Kommunalwahl, als sachkundiger Bürger im Sozialausschuss, beziehungsweise Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit. Und habe da einfach gemerkt, wie viel wir auch sozialmäßig in Bonn weiter vorangegangen sind. Und der nächste Schritt ist quasi das dann versuchen, hoffentlich nächste Woche dann auch als gewählter Stadtverordneter zu tun.
Ja, danke an dich. Und wir machen weiter mit Anne Hahn aus Düsseldorf.
Genau, hallo zusammen, Anne hier aus Düsseldorf. 46 bin ich und ja, genau wie der Fabio, auch sachkundige Bürgerin gewesen. Allerdings hatten wir leider keine eigene Fraktion. Wir waren ja bei der SPD quasi untergekommen mit unserem Ratsherrn und dann habe ich da ein bisschen, schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wir waren auch im Sportausschuss und bei Volt seit 2020. Ich mache schon seit vielen, vielen Jahren Stadtführung hier in Düsseldorf und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich langsam genug vom Stadt erklären und präsentieren. Jetzt will ich auch mitgestalten. Und deswegen bin ich zurückgekommen. Dann vor 5 Jahren tatsächlich.
Wunderbar. Und als nächstes kommt dann Jennifer Glashagen aus Köln.
Ja, hallo auch von mir nochmal. Genau, ich bin Jennifer Glashagen, 35 Jahre alt. Ich kandidiere das zweite Mal. Seit 2020 sind wir als Fraktion im Rat der Stadt Köln. Ich persönlich bin schon ein bisschen länger dabei. Ich bin seit 2018 bei Volt, habe also auch diese allererste Europawahl schon mitgemacht und habe in den letzten 5 Jahren mit meiner Fraktion, wir sind 4 Leute gewesen, die Mehrheit gestellt im Kölner Stadtrat, also mit Grünen, CDU und Volt zusammen. Also wir haben auch die Haushalte mit verantwortet und. Ich persönlich sitze im Hauptausschuss, im Ausschuss Soziales, Senioren und SeniorInnen und im Arbeitskreis, Stadtarbeitskreis, Behindertenpolitik. Genau, sonst bin ich im normalen Leben Mutter von 2 kleinen Kindern, 3 und 5, und Heilerziehungspflegerin, Wohnbereichsleitung in Eingliederungshilfe und zurzeit in Elternzeit.
Ja, danke auch an dich damit. Als nächstes hätten wir dann aus Münster Maren Beckenheide.
Ja, hallihallo auch von mir. Ich bin Maren, ich bin 29. Ich habe einen Hintergrund in Wirtschaftspsychologie und Organisationsentwicklung. Das heißt, ich begleite gerade Unternehmen in Veränderungsprozessen und ich glaube, auch das braucht die Verwaltung ganz dringend. Deswegen kandidiere ich als Oberbürgermeisterkandidatin und auf dem Spitzenplatz für den Rat. Und genau, beim Volt bin ich seit 2019 unterwegs. Jetzt zuletzt, mein Steckenpferd ist vor allen Dingen der Bereich Nachhaltigkeit. Und zuletzt war ich Stellvertreterin im Ausschuss für Umwelt, Klima und Bauen. Und genau diese Themen, also Nachhaltigkeit in der Verwaltung, treibe ich nach vorne.
Danke an dich. Und last but not least haben wir Samuel Wittenburg aus Siegen.
Ja, hi, guten Abend zusammen. Ich bin Samuel Wittenburg, Lehrer in Siegen am evangelischen Gymnasium. Bin auch Vater von 2 kleinen Mädels, die sind 0 und 2 Jahre alt. Das ist quasi gerade mein Hobby und mein Vollzeitjob, mein zweiter. Mein dritter Vollzeitjob ist die Ratsarbeit. Wir sind seit 5 Jahren im Rat der Stadt Siegen. Bin da Fraktionsvorsitzender, habe entsprechend viel zu tun. Also man ist da so mehr oder weniger mit allen Themen dann auch immer wieder befasst. Und für die kommende Kommunalwahl bin ich Bürgermeisterkandidat für die Stadt Siegen.
Super, danke damit auch an dich. Ja, Leute, ihr seht, wir haben heute echt interessante Gäste dabei aus 6 auch interessanten Städten. Und von denen wollen wir als nächstes sonst ein bisschen was hören, weil nicht alle unsere Gäste sind aus NRW oder auch nicht, wenn, dann auch, kennen sie auch nicht alle Städte. Deswegen in der gleichen Reihenfolge will ich von euch einfach mal gerne wissen, wenn ihr eure Stadt so in 3 Worten beschreiben müsstet, welche wären das und was ist bei euch in der Stadt aus eurer Sicht das größte Potenzial und die größte Baustelle? Und wir fangen wieder an mit Aachen.
Also in 3 Worten würde ich sagen, ist unsere Stadt schön, lebenswert und europäisch. Und ja, das größte Potenzial, das kommt meiner Meinung nach schon durch die Hochschulen, die wir in Aachen haben. Dadurch kommen immer neue Leute nach Aachen, bringen neue Ideen nach Aachen und auch Potenzial für Veränderungen und für Modernisierung auch, was ich sehr wichtig finde. Und ja, wir haben ja auch eine technische Hochschule, was ja auch ganz gut ist, aber auch eine Hochschule, wo man soziale Arbeit studieren kann zum Beispiel, das finde ich ganz gut. Das bringt dann eben noch ein bisschen mehr verschiedene Ideen mit rein, nicht nur technische Sachen, sondern auch andere. Und die größte Baustelle, da würde ich sagen, ist der Wohnraummangel und die zu hohen Preise, also Mietpreise. Und wir haben auch ein paar Investoren, die einige Gebäude gekauft haben. Also denen gehört ziemlich viel hier in Aachen und die lassen einiges davon brach liegen, einfach seit Jahren, also über 10 Jahre schon teilweise. Nicht nur Gebäude, sondern auch gute Flächen, die man bebauen könnte. Und wir haben ja dringend Wohnraum nötig und in der Stadt ist der Platz ja begrenzt.
Ja, ich glaube, Wohnraum ist ein Thema, was wir heute gleich sehr häufig hören werden bei den Baustellen. Und wir schauen einfach mal, wie es in Bonn ist.
Ja, dann fange ich direkt tatsächlich auch mit der größten Baustelle an, das ist der Wohnraum. um einen anderen Aspekt zu nennen, was die Baustelle anbelangt, das ist auch in Bonn der ÖPNV, vor allem jetzt auch mit den anstehenden Bahnsanierungen zwischen Bonn und Köln. Das ist eine riesige Herausforderung, die Stadt Bonn würde ich in 3 Worten beschreiben als Benchy Rivera. Leider ab und zu mal ein bisschen spießig. Das ist leider so. Das würde ich mir wünschen, wäre ein bisschen anders. Und als dritte Bezeichnung lebenswert tatsächlich. Also Bonn finde ich als Stadt super lebenswert, hat eine Mischung aus Großstadt, aber auch Kleinstadt und dementsprechend super lebenswert. Und das größte Potenzial sehe ich tatsächlich darin, die Internationalität der Stadt. Wir sind UN-Standort, wir haben die Europäische Kommission bei uns, wir haben mit der Uni und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg haben wir viele Fachkräfte, viele Wissenschaftler, die auch Potenziale schaffen können. Ich glaube, das ist, was Bonn so ein bisschen so der, ja, das größte Potenzial hat, mit auch ehemalige Bundeshauptstadt, wir Ministerien da sind. Genau, ich denke, das ist da, wo wir, glaube ich, die größten Potenziale haben bei uns in der Stadt.
Ja, und ihr habt ja auch noch die Verwaltung vom Bund noch einiges bei euch in der Stadt. Das ist ja auch ein Riesenpotenzial für die Stadt. Und wir schauen dann einfach mal, wie es in Düsseldorf aussieht.
Also genau, wir haben natürlich auch einen riesen Wohnungsmangel. Wir haben auch einen riesen Leerstand in der Altstadt. Ich meine, die Altstadt ist ja vielleicht bei manchen bekannt. Ja, da müssen wir dringend ran. Und ja, ohne uns jetzt vorwegzunehmen, ich denke mal, da können wir auch uns untereinander auch super zu austauschen. Der zweite, oder ne, wir haben jetzt über den Wohnungsmangel schon ausgiebig oder haben wir schon zweimal gehört, die Mobilitätswende ist natürlich ein Riesenthema, auch bei uns in Düsseldorf. Wir haben ja den relativ unrühmlichen Titel Stauhauptstadt zu sein. Also da haben wir echt eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, auch, was der Fabio schon gesagt hat, wir sind auch sehr international. Das, denke ich, ist auch eins unserer größten Stärken. Wir haben ja wahnsinnig viele internationale Firmen. Wir haben ja auch die größte japanische Community. Sehr, sehr viele, auch jetzt in letzter Zeit, sehr, sehr viele andere asiatische Firmen, die nach Düsseldorf kommen. Und das ist, ja, wir haben auch einen wahnsinnig hohen Anteil an Menschen mit einem ausländischen Pass. Das läuft alles sehr, sehr gut. Also das, finde ich, ist eine super gute, ja, eins unserer größten Stärken, auch durch die Messe. Ja, und unsere drei Wörter, die uns beschreiben, würde ich sagen, dörflich, international und tatsächlich auch lebenswert. Denn auch in Düsseldorf, ja, es ist einfach eine super Größe und man hat einfach von schick bis schäbig, hat man einfach alles dazwischen und kann innerhalb von 5 Minuten auch von der einen Seite zum Spektrum zum anderen Ende schwanken. Und das ist irgendwie ganz schön.
Ja. Ich wohne ja selber in der Nähe von Düsseldorf, ne? Ich bin natürlich biased. Aber wir gehen mal zum größten Rivalen nach Köln. Auch wenn das bei uns natürlich nicht der Fall ist und schon mal diesen Köln.
Größten Freund.
ja, wie würde ich meine Stadt bezeichnen? Vielfältig, herzlich, solidarisch. Auf jeden Fall nicht sauber. und wo ist das größte Potenzial? Oder vielleicht eher die größte Baustelle, fange ich vielleicht damit an. Auf jeden Fall eine der größten und bekanntesten Baustellen haben wir in der Stadt, und zwar die Oper. Die ist immer noch nicht fertig. Das, ja, bin ich mal gespannt, soll dieses Jahr fertig werden. Aber ich war, glaube ich, auch eine der wenigen, die daran geglaubt hat, dass sie letztes Jahr fertig geworden ist. Also mal sehen, ob das tatsächlich so kommt. Ja, große Baustellen haben wir auch, so wie ihr anderen, das habe ich jetzt gerade schon ganz viel gehört, ne? Wohnen, ÖPNV. Was ich besonders betonen möchte, ist Aufstellung des nächsten Haushalts, also finanzielle Aufstellung der Stadt. Da glaube ich auch, dass wir es alle ähnlich haben, aber das wird ein großes Thema in den nächsten 5 Jahren werden. Und ja, auch, dass die Verwaltung sich verjüngen muss. Das ist, wenn sehr viele Menschen in Rente gehen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und ja, natürlich immer noch die Digitalisierung. Ne? So, und dann komme ich auch direkt zum Potenzial. Denn ich glaube, das ist auch eins der allergrößten Potenziale, die Köln hat. Und zwar die digitale Wirtschaft. Wir sind als Wirtschaftsstandort bisher mit Ford sehr nah an den Autos gewesen. Wie die ganze Nation weiß, ist das gerade hart im Umschwung. Und wir sind einfach ein Standort fürs Gaming, für also ganze Gaming-Branche. Wir haben eine riesen Start-up-Szene, auch das viel im digitalen Bereich oder fast ausschließlich. Und das nutzen wir noch nicht aus, typisch genug aus meiner Sicht. Und natürlich ist es auch die Vielfalt dieser Stadt. Das ist ein gigantisches Potenzial und nichts zum Schluss. Aber besonders die Menschen, die ihr Leben, lieben ihre Stadt. Und das ehrenamtliche Engagement ist in Köln wirklich, wirklich groß. Und dieses Potenzial muss noch besser mit integriert werden. Ja, so viel zu Köln.
Ja, und dann, wir gehen die Überleitung leider auch so langsam. Damit kommen wir zu Münster.
Ja, Münster in drei Worten ist auf jeden Fall Fahrrad und Stadt und Dorf zugleich. Und was unsere größten Herausforderungen sind, und auch da kann ich mich meinen VorrednerInnen ja nur anschließen, Wohnraum, also bezahlbarer Wohnraum vor allen Dingen, und auf der anderen Seite der ÖPNV. Das heißt, in Münster ist die größte Stadt ohne Stadtbahn oder ohne Straßenbahn, und unser Busnetz, das ist echt defizitär, das heißt, wird kaum genutzt. Deswegen haben wir, obwohl wir Fahrradstadt sind, extrem viele Autos in der Stadt, weil es einfach keine adäquate Alternative gibt. Wir haben aber auch einige Potenziale. Wir sind einmal in der wunderschönen Euregio-Region, also wirklich mit Grenze zu den Niederlanden. Das ist richtig spannend für uns als Standort. Auf der anderen Seite sind wir auch großer Forschungs- und Universitätsstandort und haben es geschafft, hier den Bereich Batterieforschung anzusiedeln. Das heißt, da richtig zukunftsorientiert, und darauf können wir bauen und haben ganz schön viele Potenziale, die wir noch weiter ausbauen können.
Ja, das ist auch sehr interessant. Fahrrad ist natürlich etwas, was wir, glaube ich, bis heute noch nicht so wirklich gehört haben als Vorteil einer Stadt. Und damit kommen wir zuletzt dann noch einmal zum Siegerland und nach Siegen.
Ja, also die drei Worte, die ich für unsere Stadt wählen würde, wäre grünste Großstadt Deutschlands. Das ist auch der Titel, den wir offiziell tragen dürfen. Und da schließt auch das Potenzial an. Wir haben, also wir sind Großstadt, sind aber wirklich im Grünen, und entsprechend lebt es sich hier relativ günstig, sowohl für Studenten als auch für Familien. Häuser bauen ist hier noch nicht unbezahlbar, und auch Wohnungen zu finden ist noch nicht unmöglich. Und das ist ein riesengroßes Potenzial. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir als ehemalige Industriestadt jetzt eine Transformation, also wir sind eigentlich zu spät, aber wir sind mittendrin in der Transformation von der Industriestadt zu was auch immer, meiner Meinung nach zu digitalen Startups im besten Fall oder zu vielen Startups, die dann hier ja auch Arbeitsplätze schaffen.
Ja, und damit haben wir auch Wohnen einmal als Vorteil gehört. Das ist doch schön. Wir haben, wenn ich jetzt euch so zuhöre, ich höre, die meisten gerade Baustellen sind relativ ähnlich, Autos, Fahrrad, Wohnen. Aber eure Vorteile, eure Stärken sind doch teilweise recht unterschiedlich. Würde ich euch mal fragen, wenn ihr jetzt so gerade den anderen zugehört habt, was könntet ihr vielleicht von einer anderen Stadt lernen, was man sich da abschauen kann? Ich fange mal einfach an. Als jemand, der in der Nähe von Düsseldorf wohnt, kann man sich bei Münster definitiv das Thema Fahrrad abschauen.
Ja, genau. Ich habe gerade schon über die Fahrräder gesprochen, die in Münster tatsächlich durchaus Wahrzeichen sind. Und das unterscheidet uns einfach von vielen Städten. Das ist einfach wirklich in den Köpfen der Menschen ist. Das heißt, sie sind wirklich stolz darauf und sagen, wir Münsteraner, natürlich fahren mit dem Fahrrad, auch wenn es draußen regnet. Das heißt, jeder Münsteraner, jede Münsteranerin hat mindestens ein Fahrrad und entsprechende Regelnausrüstung. Und was das macht, ist, dass wir haben dafür schon eine ganz gute Infrastruktur, gerade in der Innenstadt. Also wir haben, wer Münster kennt, kennt die Promenade. Das heißt, es ist ein Ring um die Innenstadt, wo Fahrräder von Autos getrennt sind. Und das ist richtig wichtig, und auch von Fußgängern, weil wir dadurch natürlich viel weniger Unfälle haben und dafür viel schneller sind. Jetzt gerade sehen wir aber, ja, da muss ich auch das Aber einwenden, die Fahrräder, die funktionieren heute anders, ne? Die sind unterschiedlich schnell, auch da müssen wir jetzt nachsteuern, aber die grundsätzliche Infrastruktur in Münster ist da. Und auch darüber hinaus, in Münster gibt es natürlich dann auch keine Fahrradwege, die auf einmal aufhören oder so, oder ganz wenige Ausfahrefälle. Das heißt, erstmal grundsätzlich, die Infrastruktur ist da, auch da müssen wir ausbauen, aber beim letzten ADFC bei der Auswertung waren wir wie die fahrradfreundlichste Stadt, aber auch nur mit einem befriedigend. Das heißt, auch da gibt es bei uns noch Potenziale, aber da können wir auch von unseren europäischen Nachbarn einiges nochmal lernen. Breit aus.
Ja, ich habe selber noch vor kurzem von einem Mitglied gehört, seit er von Münster nach Düsseldorf gezogen ist, trägt er einen Helm beim Fahrradfahren. Und wir gucken jetzt nochmal bei Köln rein.
Ja, Helm tragen ist übrigens in jeder Stadt gut, egal mit Fahrradwegen oder nicht. Kann ich auch aus meinem beruflichen Hintergrund auf jeden Fall bestätigen. Ja, also was wir uns krass von Bonn und Düsseldorf auf jeden Fall abgucken können, kann ich als Mama erzählen, sind Spielplätze auch in der Nähe der City oder mittendrin. Und das ist so etwas, was mir direkt einfällt. Egal, ob ich im Japanviertel bin, da gibt es einen richtig geilen Wasserspielplatz um die Ecke. In Bonn, direkt hinter der Haupteinkaufsstraße, gibt es einen tollen Spielplatz und ein Wasserspiel sogar in Teilen noch so mit in beim Einkaufen. Und bei uns gibt es halt einfach gar nichts. Und das macht mir zumindest mit kleinen Kindern echt stressig, weil wenn man mal kurz eine Pause an einem Spielplatz machen kann und die Kinder können einfach toben und müssen eben nicht gerade ihre Händchen bei sich behalten, das entschleunigt, das muss sich klein abgucken.
Das ist doch schön, wenn es in ein paar Städten zumindest funktioniert. Wenn sonst noch jemand Ideen hat, ich sehe Aachen.
Ja, also von Köln können wir uns in Aachen abgucken, dass die immer noch eine lange Nacht der Museen haben. Und wir in Aachen haben die leider vor einigen Jahren abgeschafft und das ist sehr schade, weil die lange Nacht der Museen, die holt nochmal Leute ins Museum, die sonst nicht ins Museum gehen würden, weil da einfach noch ein ganz tolles Rahmenprogramm immer geboten wird und ja, auch manchmal auch Leute aus anderen Städten, die dann in die eigene Stadt kommen, da mal gucken gehen wollen. Und man geht ja meistens, also höre ich von vielen, ich gehe gerne ins Museum in Aachen, aber viele gehen eben in der eigenen Stadt nicht ins Museum. Aber die denken dann, ja, da gehe ich mal gucken, weil da wird heute irgendwie eine schöne Band auftreten oder vielleicht gibt es da was Nettes zu essen oder so. Ne? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, warum man ins Museum gehen kann. Und bei der langen Nacht der Museen, das ist einfach mal ein Highlight gewesen hier in Aachen. Möchte ich wieder einführen.
Das wäre natürlich super. Das ist immer ein super Event. Also wer da noch nicht mal war, das kann ich nur empfehlen. Und ich sehe eine Hand aus Bonn.
Ja, ich habe ja mein berufsbegleitendes Studium in Düsseldorf gemacht und was ich da sehr cool fand, war, dass es sehr viele Vernetzungen in die umliegenden Städte gibt, also was auch Straßenbahnverbindungen anbelangt. Und das ist quasi in Bonn in nur eine Richtung, nämlich nach Köln. Bisschen nach Siegburg vielleicht, aber tatsächlich eigentlich hauptsächlich nach Köln. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass man Düsseldorf so ein Quad-Hub ist, wo man dann nach Krefeld kann, nach Solingen kann, nach Duisburg kann. Das fand ich dann schon beeindruckend, ja.
Ja, und dann sehe ich noch eine Hand aus Düsseldorf.
Genau. Ja, Fabio, schön, dass dir das so positiv aufgefallen ist. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass die Städte einfach so wahnsinnig nah sind. Weißt du? Also Krefeld war zum Beispiel von der Rheinbahn schon immer irgendwie eine Straßenbahnverbindung, weil es einfach, das sind ja dann wirklich, ist einfach sind keine Entfernung. Aber was wir aus Münster wiederum lernen können und auch wirklich brauchen, sind tatsächlich Radwege in die umliegenden Kommunen. Und genau solche Städte, die ja wirklich noch gut mit dem E-Bike jetzt zu erreichen sind, die müssen wir wirklich mit vernünftigen, abgetrennten, sicheren Radwegen verbinden, damit die Leute tatsächlich eben halt nicht mehr mit dem Auto in die Stadt reinpendeln. Ja, weil wir halt so viele, viele, viele kleinere Städtchen und Dörfer auch einfach ja, am Niederrhein haben, ist ja einfach wahnsinnig dicht besiedelt, unsere Region.
Ja, ist definitiv eine sehr dicht besiedelte Region. Wir haben gerade noch eine Frage aus dem Chat bekommen zum Thema Wohnen an den Samuel vom Matze. Und zwar, wie macht man Wohnen denn bezahlbar? Wie hat Siegen das geschafft?
Ja, es ist keine aktive Wohnungspolitik, muss man sagen. Es liegt eher daran, dass Siegen zumindest auf den ersten Blick vergleichbar unattraktiv scheint und deswegen der Druck auf den Wohnungsmarkt nicht ganz so hoch ist. Das ist schon die ganze Geschichte. Es gibt allerdings natürlich auch gerade im untersten Bereich und so wie in allen anderen Städten auch in diesem Bereich 4- oder 5-Zimmer-Wohnungen haben wir auch Mangel. Also ich will das jetzt auch nicht in den Himmel loben. Auch hier kann mehr passieren. Aber so grundsätzlich, wenn ich das mit anderen Städten vergleiche, dann kriegt man hier ein WG-Zimmer für 300 Euro oder man kriegt auch eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung noch für 450 bis 500 Euro. Und da sind wir wirklich noch ganz gut dabei.
Ja, und weil Wohnen so ein interessantes Thema ist, stelle ich die Frage einfach mal in die Runde. Wie kriegen wir es hin, dass Wohnen bezahlbar wird oder bleibt? Ist das schon eine Meldung dazu aus Aachen von Alex?
Ja, genau. Also,
dann darfst du auch beginnen.
Dankeschön. Was zum Beispiel helfen würde, wäre eine städtische Wohnbaugesellschaft. Wenn die Stadt selber ja, eine Wohnbaugesellschaft gründet und dann Immobilien kauft. Und ja, in vielen Städten ist das eben genauso wie in Aachen, dass es ein großes Platzproblem gibt. Viel bauen kann man nicht, aber man kann zum Beispiel Gebäude kaufen. Es gibt oft ein Vorkaufsrecht auf viele Immobilien und da kann die Stadt dann zuerst drauf zugreifen. Und Ja, ganz häufig habe ich das in Aachen auch erlebt, dass die Stadt dann auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. Das ist sehr schade. In Aachen wird es jetzt auch so gemacht, dass eine Wohnungsbaugesellschaft der Stadt gegründet wird. Das wurde im Stadtrat schon beschlossen. Die Gründung, die ist gerade, ja, schon, also die Stadt macht das gerade. Und ja, dann ist es erstmal eine Sanierungsgesellschaft, weil die erstmal ein paar Gebäude kaufen. Es gibt aber noch ein paar Lücken in der Stadt, die man füllen könnte. Und dann muss die Stadt natürlich die Flächen kaufen und darauf bauen. Ja, und für die Stadt ist das natürlich auch ein Vorteil, weil die Stadt dann Mieteinnahmen hat. Die muss aber nicht so immer steigende Mieteinnahmen haben, wie zum Beispiel eine Gesellschaft, die davon sich finanzieren muss und Mitarbeitende bezahlen muss und so. Also die muss nicht so wirtschaftlich arbeiten, so eine Firma. Und ja, deswegen kann die dann auch die Mietpreise niedrig halten, was ich auch für sehr wichtig halte hier in Aachen. Und das könnte auch den Mietspiegel sehr gut beeinflussen.
Ja, wir fragen einfach mal alle Hände hoch, die schon eine Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt haben. Ich müsste mindestens eine sehen. Wir haben schon mal zwei. Fangen wir mal mit Fabio an und hören dann noch mit Anne. Wie läuft das denn bei euch mit der städtischen Wohnungsbaugenossenschaft?
Weiß ich noch nicht, weil wir haben die tatsächlich ganz frisch gegründet. Also tatsächlich ist es so, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet worden ist, ganz frisch. Die wurde mit einem Etat ausgestattet, um Flächen halt auch zu kaufen und auch Flächen zu entwickeln. Es gibt ein aktuelles erstes Projekt tatsächlich, was sie entwickeln sollen. Das ist gerade in der Planung. Aber so in die Richtung quasi gibt es noch keine großartigen Erfahrungen. Ich meine, auch die personelle Ausstattung ist auch noch nicht so umfassend, dass sie ihn auch noch sehr viel entwickeln könnte. Deswegen müssen wir jetzt mal in die nächste Periode schauen, wie sich die macht. Aber da sind wir positiv quasi gestimmt. Was vielleicht ein Aspekt, wo Bonn vielleicht einzigartig ist oder einzigartiger ist wie andere Städte, als ehemalige Bundeshauptstadt haben wir leider, was heißt leider, eigentlich ist das ein Vorteil, viele Flächen, die dem Bund gehören und auch viele leerstehende Gebäude. Das Problem ist, da hat die Stadt keine Handhabe drauf. Da ist das BIMA zuständig, also das Bundesamt für Immobilien. Und die haben da ihre Finger drauf und entwickeln diese Flächen nicht. Und da sind wir leider tatsächlich angewiesen auf die Bundespolitik, dass sie da mehr Druck macht beim BIMA und dort auch dann quasi diese Flächen halt auch entwickeln würde, die Leerstände der Bundes- und Bundesimmobilien. Das passiert nicht und das ist ein Riesenproblem tatsächlich in Bonn, wo wir als Stadt leider wenig Handhabe haben, aber da auch hinterher sind in regelmäßigen Gesprächen in der Hoffnung, dass auch endlich diese Flächen dann auch für Wohnungsbau zur Verfügung stehen.
Ja, das ist natürlich dann doof, wenn die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sich da jetzt nicht drum kümmert. Ich bin gerade beruflich in Berlin, vielleicht schaue ich mal vorbei, mal schauen, was die dazu zu sagen haben. Ansonsten, Düsseldorf hat meines Wissens nach schon länger eine städtische Wohnungsbaugenossenschaft und auch eine, ich nenne es mal, private Wohnungsbaugenossenschaft. Und Anne, kannst du dazu etwas sagen?
Also der Düsseldorfer Wohnungsmarkt und die Wohnungspolitik ist so dermaßen kompliziert. Da bin ich jetzt auch gar nicht so sehr im Thema. Also ich weiß, dass es einfach an Flächen mangelt und es gibt halt auch diverse große, sehr gut geeignete Grundstücke, die also perfekt gewesen wären, um die für richtig viel Wohnraum zu entwickeln, die dann aber dann vor Jahren schon, als es sowas wie ein Vorkaufsrecht leider nicht gab oder mal nicht gab, die dann halt an Investoren gegangen sind für, ich glaube, 60 Millionen und die haben das dann also liegen lassen und jetzt ist es mittlerweile irgendwie von 60 Millionen auf über 300 Millionen angestiegen, der Wert der Fläche und es ist noch nichts passiert, es ist kein einziger Stein dort gebaut worden. Also da hat die Stadt Düsseldorf unglaublich viele Fehler gemacht und sehr, sehr kurzsichtig gehandelt. Also genau, also wir möchten ja auch die vielen, vielen, ist ein großer Baustein in unserem Programm, die vielen, vielen leerstehenden Büroimmobilien, die wir halt in Düsseldorf haben seit der Pandemie, die dann also nicht mehr durch Homeoffice, ne, nicht genutzt werden. Das sind ja alles wahnsinnige Potenziale, die also dann in Wohnraum umzuwandeln, gerade wenn man jetzt so an so neuere Wohnformen wie Tiny Living auch irgendwie jetzt in, wir hatten jetzt eine super gute Ausstellung bei uns, da gab es also in einem größeren ehemaligen Bürohaus, ganz, ganz viele, so 9 Quadratmeter
Apartments mit so Gemeinschaftsflächen und gegen Vereinsamung und einfach wo man halt in diesem Bürogebäude wirklich eine kleine Wohnung hatte, doppelstöckig, wo alles drin war, für einen super guten Preis. Ich glaube, 200 Euro war in diesem Modell, in der Modellrechnung der Mietpreis. Sowas würde ich mir wünschen, dass das die städtische Wohnungsgesellschaft mal in Angriff nehmen könnte, würde, sollte. Genau.
Ja, ich bin ja selber Mitglied bei der privaten Wohnungsbaugenossenschaft in Düsseldorf und da sieht es auch nicht viel besser aus. Die wünschen sich immer Unterstützung von der Stadt, sagen sie, bekommen sie nicht. Das ist natürlich jetzt deren Aussage. Da muss man natürlich dann hinterfragen, wie ist das tatsächlich. Aber auch da ist es so, selbst als Mitglied hat man Probleme, eine Wohnung zu bekommen und da hat man ja Vorrecht.
Es gibt ja auch mehrere Genossenschaften tatsächlich von der Bahn, ne? Also wie gesagt, das sind auch wirklich viele, viele, viele Akteure, die da irgendwie auch dabei sind. Ja, es ist sehr undurchsichtig.
Und es wird halt aktuell nicht viel neu gebaut wegen den Bauzinsen. Das ist der Hauptpunkt, wo sich die Genossenschaft bei der Stadt Unterstützung wünschen würde mit Niedrigzinskrediten.
Ja, die Flächen fehlen halt, ne? Das ist einfach wirklich, in Düsseldorf ist einfach wirklich echt nicht mehr viel da an Flächen. Und dann ist die große Frage, was kommt da drauf? Ne? Wir brauchen auch zum Beispiel Pflegeheime, solche Sachen. Ist auch so eine, ja, Konkurrenz der Flächen einfach da.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich gerade Alex oder Samuel zuerst gemeldet haben.
Samuel war zuerst.
Samuel war zuerst. Dann Samuel, bitte.
Ich hätte auch nach Alex gesprochen, aber okay. Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sind nett. Also wir haben ja eine und die gibt es schon lange. Das Problem ist aber, je nach Unternehmensform und bei den meisten ist es so, dass auch die gewinnorientiert arbeiten müssen. Also die können nicht einfach Wohnraum subventionieren oder verschenken, mehr oder weniger. Und das führt dazu, dass, oder die gestiegenen Baupreise führen dazu, dass das tatsächlich meiner Meinung nach nicht mehr die unmittelbare Lösung ist. Also das ist nett, das zu haben, und wenn mal was Günstiges frei wird oder man was kaufen kann, dann ist das gut. Wir stehen aber jetzt vor dem Problem, dass manche Städte wollen 2035 klimaneutral werden, manche Städte 2040. Und jede Wohnung, jedes Gebäude, was die Stadt besitzt, muss dann auch klimaneutral gemacht werden. Und die KEG, also bei uns ist es die KEG oder die Wohnungsbaugenossenschaft, bei anderen, sind ja als Unternehmen der Stadt oder als Tochtergesellschaften, das sind ja dann auch im weiteren Sinne städtische Gebäude. Und das ist einfach sauteuer. Also bei uns wurde das auf 1 Milliarde beziffert, die Klimaneutralität des Gebäudebestandes. Und das ist für einen Haushalt von der Stadt Siegen, der auf 300 Millionen jährlich ist, ist das unbezahlbar. Also wir kriegen das nicht hin. Das heißt, man muss Gebäude abstoßen. Das sind wirklich verschiedene Dinge, die einfach schwierig sind. Man könnte jetzt sagen, dass die Quote, also es gibt eine Sozialraumquote, die man für neue Baugebiete ausschreiben kann oder aussprechen kann, dass die helfen würde. Die ist ganz oft so bei 20, 25 oder 30%. Da ist dann wiederum das Problem, dass die Bauunternehmer sagen, ja, könnt ihr gerne ausschreiben, aber wir bauen da nur, wenn wir die Quote drücken können. Und die sitzen im Zweifel zumindest bei uns am längeren Hebel, weil sich dann sonst, also es meldet sich keiner, der die Quote erfüllen möchte. Und dann müssen wir, wenn wir bauen wollen, müssen wir dann auf das niedrigere Angebot eingehen, also beispielsweise nur 10%. Wir haben als Schlüssel bei uns auch im Wahlprogramm, haben wir entdeckt, beziehungsweise was heißt entdeckt, haben wir formuliert, Nachverdichtung. Also Nachverdichtung ist ein wesentlicher Bestandteil von, also um den Druck auf den Wohnungsmarkt zu lindern. Also bereits versiegelt wurde, erschlossene Flächen dann entsprechend zu bebauen oder zu überbauen. Und der zweite entscheidende Punkt, und das ist für mich der wirklich entscheidende Schlüssel, seniorengerechtes, attraktives Wohnen im Zentrum. Weil wenn Senioren eine attraktive Wohnung angeboten bekommen, die zentrumsnah ist, dann führt das dazu, dass sie ihre Häuser abgeben. Und diese Häuser werden dann frei für Familien. Also das ist ja ein ganz logischer Schluss. Bei uns ist es so, dass auf demselben Stadtgebiet haben vor noch 20 Jahren haben wir 15.000 Menschen mehr gelebt. Das heißt, wir haben keinen Wohnraummangel, der ist nur blöd verteilt. Das ist und deswegen glauben wir, dass seniorengerechtes Wohnen oder ein Angebot dafür tatsächlich am meisten helfen würde.
Ja, das ist auch ein Punkt, den wir öfters mal ansprechen, Nachverdichtung, auch in unseren Wahlprogrammen, Landtagswahl zum Beispiel. Alex hatte sich gerade als nächstes gemeldet.
Genau, weil eigentlich haben wir ja schon eine Wohnbaugesellschaft, die ja sozial städtisch ist und so, aber da ist zu einem großen Teil die Sparkasse mit drin. Und deswegen Wahrscheinlich deswegen muss die auch wirtschaftlich arbeiten, diese Gesellschaft. Und bei denen fallen immer mehr Wohnungen aus der Bindung. Also im Moment mehr als neu gebaut werden, viel mehr als neu gebaut werden. Und die bauen auch jetzt gerade noch ein paar Wohnungen dazu. Es sind auch viele, aber es ist eben nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ein Problem. Die Sparkasse müsste da viel mehr investieren, um mehr nachzubauen und um, ja, es müsste auch ja, geändert werden, dass die Wohnungen so schnell aus der sozialen Bindung fallen. Also dass die müssen viel länger in der sozialen Bindung bleiben. Und das ist eben das, was wir mit der neuen Wohnungsbaugesellschaft dann ändern wollen, dass die Mietpreise dann niedrig bleiben können, auch langfristig. Ja, und gerade habe ich auch gehört, es gibt eine Quote bei manchen Städten für sozialen Wohnraum. Bei uns ist das sogar 40%. Also das ist ja auch schon mal ganz gut. Ich glaube, das wurde auch in der aktuellen Ratsperiode so beschlossen, dass das auf 40% erhöht wurde. Und ja, ich finde das schon mal ganz gut. Das ist ein erster Schritt, aber so viel kann eben hier nicht neu gebaut werden. Aber wir haben wahrscheinlich noch ein recht großes Neubauprojekt in der Zukunft vor uns. Aber das wird schon ganz lange vor uns hergeschoben, also schon bestimmt 30 Jahre. Das ist relativ weit außerhalb von der Innenstadt. Aber ja, also und das muss jetzt nochmal ganz neu geplant werden, weil sich jetzt seit den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Standards auch ganz stark geändert haben. Und das ist auch gut, dass die jetzt nochmal komplett überplant haben, weil jetzt viel mehr Schwammstaat, Grün, erneuerbare Energien und so mit eingeplant wurde. Aber ob das gebaut wird, ist halt wieder eine ganz andere Frage.
Also in Köln, wir haben die GAG, die ist ziemlich bekannt, aber das ist halt, wir haben Kleinanteilseigner da drin, also es ist eine Aktiengesellschaft. Dementsprechend hat die Politik durch den Rat nicht so viel Einfluss und auch über den Aufsichtsrat, ja, nicht den, den man sich vielleicht als Politik versprechen würde. Die GAG muss auch Gewinn machen und die Stadt Köln hat auch für den letzten Haushalt gesagt, deshalb habe ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall über Haushalt und Finanzen sprechen. Die GAG, du musst uns leider mehr abgeben, weil unser Haushalt so schlecht ist. Und das, wir fanden das nicht so gut als Volt. Wir haben trotzdem diesen Haushalt mitgetragen. Aber im Endeffekt heißt das natürlich, dass die GAG als Wohnungsbaugesellschaft weniger Eigenkapital zur Verfügung hat, um neue Wohnungen zu bauen. Wir haben auch noch die BSK. Die gehört dem Stadtwerke-Konzern an und die würden wir gerne öffnen oder die ist schon geöffnet worden in dieser Ratsperiode, sozusagen aufgemacht für Kleinunternehmen, Handwerksunternehmen oder. Und die sagen können so, ich will aber nur eine Wohnung bauen oder zwei, kannst du uns in einem großen Komplex die safen, gerade für Auszubildende, ist an dem Standort Köln das ein super wichtiger Faktor, wenn man Azubi-Wohnungen anbieten kann, um auch tatsächlich Auszubildende zu bekommen. Das ist aber noch nicht angelaufen, das ist so gerade die Idee, aber da wollen wir die BSK weiterhin entwickeln und zusätzlich noch ausbauen. Und zwar, vielleicht kennen einige in München das Azubi-Wohnen, Studentenwohnheim mit der DGB zusammen. Und das wollen wir, Azubi-Werk München heißt das dort. Wir würden das gerne auch mit der DGB zusammen machen, Azubi-Werk Köln sozusagen. Und das ist ein Punkt. Wir als Volt möchten auch unbedingt unsere Wohnungsamt, heißt es bei uns ja noch, ausgründen in eine echte Wohnungsbaugesellschaft. Und zwar tatsächlich gar nicht dafür, dass öffentlich Wohnungen gebaut werden, denn die Stadt Köln, und ich weiß nicht, bei euch anderen ist es sicherlich auch so, werden ja immer noch Sozialhäuser, in Anführungszeichen, so nennt man die ja so Mundart, gebaut und natürlich auch alte, die schon bestehen, saniert. Und das ist einfach, wenn die Stadt Köln das macht, super, super teuer und wir sind auch nicht schnell, wir sind nicht effizient und das Wohnungsamt selber sagt auch, ja, alleine wegen des Wettbewerbs bleiben irgendwie so ArchitektInnen so alle zwei Jahre und danach sind die wieder weg. Also da sehen wir gerade auch, um das ganze Thema Wohnungslosigkeit anzugehen, müssen wir raus aus den Anmietungen, zum Beispiel von Einfachhotels oder Ähnliches, sondern eigene Wohnungen schaffen und das wollen wir darüber erreichen. Erbbaurecht wurde, glaube ich, noch gar nicht genannt, aber auch das mehr und mehr zu fokussieren, dass wir sozusagen den Grund und Boden behalten und sagen, okay, ja, aber bitte bauen. Dann auch gerne wie in Karlsruhe, Karlsruher Modell, dass wir Belegrechte bei anderen Genossenschaften ankaufen. Bei der GAG haben wir natürlich Belegrechte, aber auch gerne bei anderen, damit wir gerade Menschen in der Wohnungsnot mit einer langen Mietbindung untergebracht bekommen. Das macht Karlsruhe, das wollen wir auch machen. Und kleiner Bauen, gerade auch für Senioren, wir haben das gerade gehört, in Siegen. Bei uns ist es das Gleiche. Ältere Menschen bekommen viel zu großen Wohnungen, die wollen da auch raus, finden aber gar keine kleine, erst recht nicht in ihrem Fädel. Da muss man nachverdichten, aber das wird für Köln auch nicht reichen, sondern wir sind auch eine der wenigen, die sagen, Köln ist eine wachsende Stadt. Wir müssen wirklich Wohnungen bauen, um eine Entschleunigung zu bekommen. Im letzten Rat haben wir dafür beschlossen, dass Hamburg hat es uns vorgemacht, hat 20 Punkte erarbeitet, wie man günstiger baut. Ja, ich weiß, Hamburg ist auch Land. Wir haben nochmal eine ganz andere Thematik, aber trotzdem, wenn auch nur ein ganz wenige Punkte auf Köln passen, kann das ja hier auch schon helfen, günstiger zu bauen und dadurch auch ein Anreiz, auch gerade für Privatunternehmen sein, wieder zu bauen, weil bei uns ist das einfach so stagniert und runtergegangen, dass wir es wieder angeschoben werden. Genau, das sind so die Impulse, die wir in Köln setzen.
Ich finde ja sehr cool, normalerweise heißt es ja immer, die Bonner fahren nach Köln zum Feiern etc. Und ich finde ja super, dass wir in der letzten Ratsperiode in der Koalition genau teilweise Dinge, die du gesagt hast, Jenny, schon umsetzen konnten. Städtische Flächen wären tatsächlich nur noch als im Erbbaurecht tatsächlich vergeben, was, glaube ich, eine riesige Errungenschaft ist, weil dann mit die Flächen im eigenen Besitz bleiben. Und als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, bin ich großer Fan von Azubi-Wohnheim. Wir konnten auch jetzt in der letzten schon einen ersten Impuls für ein Azubi-Wohnheim tatsächlich setzen, was ich sehr cool finde, dass diese Idee auch in Bonn Anklang findet, weil auch für Auszubildenden ist es super schwierig, Wohnungen zu finden, nicht nur für Studierende. Und dort gibt es einfach noch gar keine passenden Angebote. Und das ist ein Ding, was ich mir super freuen würde. Ich glaube, Münster ist auch, da habe ich zumindest jetzt einen Instagram-Post heute gesehen, tatsächlich auch zu dem Thema, absolut unterstützenswert. Ich wollte nochmal klarstellen zu den, weil ich glaube, das ist zu Verwirrung gehabt. In Bonn haben wir tatsächlich eine Wohnungsbaugesellschaft, die Viborak, die auch als AG funktioniert, wo auch die Sparkasse mit drin ist. Was wir jetzt aber tatsächlich neu gegründet haben, ist eine reine Stadtentwicklungsgesellschaft, also tatsächlich, die sich mit Entwicklung von Flächen beschäftigt und auch den Auftrag hat, Flächen aufzukaufen. Nochmal ein großer, großer Unterschied zu Viborak, wo natürlich unterschiedliche Interessen mit drin sind, die auch irgendwie als AG gewinnorientiert arbeiten wollen, um dort Renditen zu erzielen. Aber tatsächlich mit der städtischen Entwicklungsgesellschaft, die wir 2024, meine ich war es, gegründet haben, wirklich der Fokus auf Flächen kaufen, Flächen zu entwickeln mit einem gewissen Etat. Und das ist nochmal ein Unterschied, der wahrscheinlich am ersten Blick nicht klar ist, aber dennoch ein großer Impact haben könnte, weil halt diese Entwicklungsgesellschaft sich ausschließlich auf das Entwickeln von Flächen konzentrieren muss und nicht in Instandhaltung von Bestandsbauten etc.
Wir haben gerade gesprochen über das Thema Flächenkonkurrenz und Umnutzung von Gebäuden ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Und da haben wir nämlich ein ganz konkretes Beispiel in Münster. In Münster ist ganz zentral eine JVA. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht krass, wir schicken die jetzt so wie ins Gefängnis. Aber sieht aus wie eine Burg. Also ist wirklich ein denkmalgeschütztes Gebäude. Da gibt es Sportplätze, da gibt es Werkstätten. Also perfekte Infrastruktur, um da Azubis anzusiedeln. Und vor allen Dingen in perfekter Lage. Also total gut angebunden an ÖPNV. Und von da kommen die echt schnell überall hin. Von daher versuchen wir gerade das Thema zu treiben.
Ja, Azubi-Wohnung ist eh auch ein Thema, was für mich auch sehr wichtig ist als Handwerker. Das ist, da sprecht ihr quasi genau das richtige Thema an, weil Arbeiter werden aktuell meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt in der Bestandspolitik. Und gerade die Ausbildung, man hat es gerade gehört, Friedrich Merz war gerade bei der Handwerksgilde und hat gesagt, ja, liebe Eltern, redet euren Kindern nicht mehr ein, dass der Mensch mit dem Abitur beginnt. Wo ich dann schon wieder das wieder ganz kritisch sehe, weil das wieder die Schuld, dass wir zu wenig Auszubildende haben, von dem Staat auf die Eltern schiebt. Was an sich eine richtige Aussage ist, weil es ist tatsächlich so, bei mir war das damals auch so, aber es ist halt einfach auch eine Aussage, die halt vergisst, warum das so ist. Und das ist halt so auch so ein Thema, was man mit Azubi-Wohnungen halt lösen könnte, weil Azubis haben, wenn man nicht bei den Eltern wohnen kann, aktuell ein ziemliches Problem. Gerade in jetzt unseren Regionen Rhein-Ruhr. Ne? Genau. Ansonsten kommen wir dann mal zum nächsten Thema. Und zwar ist es ja so, dass einer der größten Vorteile, den wir bei Volt haben gegenüber allen anderen Parteien, ist unsere Zusammenarbeit. Ob das jetzt innereuropäisch ist, dass wir in Niederlande und in Deutschland zum Beispiel ein Chapter haben, die dann miteinander auch zusammenarbeiten. Die Niederländer waren schon öfters in Düsseldorf zum Wahlkampf. Die Düsseldorfer waren, glaube ich, auch schon mal in Niederlande oder zumindest war es geplant. Aktuell überschneiden sich ja die Wahlen da gerade. Und das ist was, was keine andere Partei vorweisen kann. Also teilweise ist es bei den anderen Parteien so, dass die Partei aus Stadt A nicht weiß, was die Partei in der Nebenstadt aktuell so treibt. Und das ist bei uns viel, viel besser. Und da wollte ich jetzt einfach mit euch mal ein bisschen drüber reden. Wo seht ihr denn jetzt aktuell Chancen, dass eure Städte zusammen kooperieren können? Wir haben jetzt über ein paar Themen gesprochen, die man sich abschauen könnte. Wo kann man da wirklich aktiv kooperieren? Wir haben da auch zum Beispiel eine Frage gerade aus dem Chat, die passt auch dazu, dass Köln die Lösung aus anderen Städten adaptieren wollen. Und genau da war nämlich auch die Frage, gibt es da richtige Kooperation oder ist das bis nur ein Lernen? Und ich stelle die Frage statt an Köln einfach mal in die gesamte Runde. Und ich sehe eine Hand aus Düsseldorf, glaube ich, zuerst.
Ja, nur das, was ich sagen wollte, passt jetzt nicht mehr zur Frage.
Gerne auch allgemein zum Thema Zusammenarbeit.
Okay, ja, ich meine, wir haben ja eine Riesenexpertise in Sachen Digitalisierung durch die DezernentInnen im Rhein-Main-Gebiet, ne? Maral und Eileen. Und auf jeden Fall haben wir, denke ich, auch in verschiedenen Programmen eine Stadt-App drin, ne? Die also vor allem die Funktion hat, also Leute zusammenzubringen, zu vernetzen. Also wir haben eine App drin, die halt die ganzen vielen tollen Initiativen und Akteure, Akteurinnen der Stadtgesellschaft wirklich besser versetzen soll, die also auch auf Veranstaltungen und so weiter und hinweisen sollen und auf Services, die es gibt. So eine App könnte man auf alle Städte übertragen. Und ich denke, wenn es um die Sache von, also wenn es um Entwicklung geht für smarte Stadtanwendungen, da können wir, denke ich, super gut kooperieren. Genau.
Ja, ist mega interessant. Ich habe als nächstes Maren und dann Alex gesehen und dann Fabio.
Ja, genau. Ich spreche häufiger mal mit Erik. Erik ist Stadtrat in Enschede in den Niederlanden, also sehr nah zu uns. Und was er häufig moniert, und damit hat er recht, es gibt einen Radschnellweg, der soll eigentlich von den Niederlanden nach Deutschland führen. Und die Niederländer, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und wir in Deutschland nicht. Das heißt, der endet an der Grenze. Also genau so soll es nämlich nicht laufen und genauso kann aber auf der anderen Seite Kooperation aussehen. Also dass wir Verkehr über Grenzen hinweg denken. Oder noch ein anderes gutes Beispiel, wo es schon erste Initiativen gibt, ist so der Bereich Forschung und auch Gründung. Das heißt, da macht es auch total Sinn zu kooperieren und vor allen Dingen, wenn man so nah aneinander ist. Das heißt, die Gründungssprache ist eh Englisch. Ne? Das heißt, da ist es total egal, auf welcher Seite ich bin. Und ich habe ein viel größeres Netzwerk, wenn ich einfach auf beiden Seiten der Grenze bin, also in den Niederlanden und in Deutschland.
Ja, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie einfach ein Fahrradweg mitten auf dem Feld einfach endet und danach nur noch gepflügtes Feld ist, auch wenn es wahrscheinlich nicht so genau der Fall ist. Alex?
Ja, also wir sind ja hier in Aachen direkt in der Euregio, also die Niederländer und Belgier sind direkt in der Nähe. Das ist total super, weil wir sind hier mitten in Europa und wir müssen das noch ein bisschen stärker nutzen, ein bisschen mehr kooperieren mit den anderen Ländern. Und das Schöne ist, ja, wir haben ja auch Volt in den beiden anderen Ländern und zu den NiederländerInnen hat das schon ganz gut geklappt. Also da gibt es eine gute Verbindung zwischen Aachen und Volt Maastricht. Aber ich habe das jetzt auch ein bisschen wieder verstärkt so in der letzten Zeit. Ich kann nämlich ganz gut Niederländisch und spreche das ganz gerne. Ja, die können natürlich auch Englisch, aber viele können auch Deutsch. Aber trotzdem, so mit Niederländisch ist es noch schöner und ich war da auch ganz gerne hin und gehe manchmal in die offenen Fraktionssitzungen von denen und wir überlegen wirklich, was wir gemeinsam machen können hier in der Euregio. Also es gibt schon von der Stadt Aachen auch so ein paar Ideen, ne? Aber die sind noch nicht so vorangetrieben worden. Zum Beispiel hat die Stadt Aachen mit der Stadt Maastricht mal zusammen gesagt,
Wir könnten ja mal eine gemeinsame Ratssitzung machen, ist aber noch nicht klar, wie oft und wo und wann das stattfinden soll. Es hätte schon längst stattfinden sollen einmal, aber irgendwie wurde es dann immer wieder verschoben und bis jetzt hat es immer noch nicht stattgefunden. Da reden wir jetzt seit 5 Jahren drüber, mindestens. Ja. Und was ich mache, ist eben hier mehr Kooperation zwischen Bold Aachen, Bold Maastricht. Und wir überlegen auch, in welchen Bereichen wir uns mehr Kooperation zwischen den Ländern wünschen, ÖPNV zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die wir nicht auf kommunaler Ebene regeln können, zum Beispiel so Steuern oder Gesundheitssystem und so. Da ist aber auch in dem Dreiländereck hier schon vieles verbessert worden, das muss man schon sagen. Aber ÖPNV, Fahrradinfrastruktur über die Grenzen hinweg, dass das dann eben nicht wie woanders dann an der Grenze einfach komplett anders ist. Radweg zu Ende und dann muss man gucken, wann zurechtkommt mit dem Fahrrad. Aber auch in der Kultur kann man sehr gut kooperieren und auch in der Bildung. Weil wir haben ja hier Menschen in der Nähe, die gut Französisch können und die gut Niederländisch können. Warum nutzen wir es dann nicht in der Bildung auf? Sodass, also es gibt hier in Aachen ein paar Schulen, wo man auch Niederländisch lernen kann, Französisch ja fast überall oder vielleicht sogar wirklich mal. Und ja, wir könnten das ja auch so schön praktisch machen, dass man auch Menschen kennenlernt aus den anderen Ländern, mit denen dann irgendwie so E-Mail-Freundschaften oder Chat-Freundschaften oder irgendwas, wo man so miteinander redet, sich austauscht auf der Sprache und dann einfach viel mehr Bock hat, die Sprache zu lernen.
Ja, also ihr seht, wer Zusammenhalt und Zusammenarbeit möchte, der wählt Volt. Ich war gerade erst in Frankfurt-Oder und da konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, kurz über die Grenzen nach Subice zu fahren. Und man merkt schon, weil Brandenburg ist aktuell auch Kommunalwahl, man merkt schon an den Plakaten, dass einige Parteien halt wirklich nicht an Zusammenarbeit interessiert sind, obwohl das wirklich zwei Städte sind. Das Einzige, was die trennt, ist die Landesgrenze. Das könnte auch eine Stadt sein. Und was auch eine Stadt sein könnte, ist Köln und Bonn. Und wir hören jetzt einfach mal aus Bonn, was ihr dazu zu sagen habt.
Dann aber Bonn-Köln, wenn das mal fusionieren sollte, okay? Weil B ist im Alphabet vor dem K.
Und natürlich auch wegen der Bundesregierung, ne?
So sieht's aus. Nee, aber das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Wir haben jetzt sehr viel über den europäischen Spirit gehört, den natürlich Aachen oder auch Münster mit Grenzregionen natürlich schöner, viel besser leben können. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil Bonn ist jetzt natürlich auch nicht so weit von der Grenze weg, aber nicht desto trotz so nah wie Aachen beispielsweise. Aber ganz konkret zwischen unseren City-Teams oder auch Fraktionen ist ja aktuell zwischen Köln und Bonn ja das Thema die Bahnverbindung, wo wir einfach Riesenprobleme sehen, wenn da jetzt die Bahnverbindung gekappt werden soll für mehrere Jahre. Tatsächlich, weil wir haben so viel Pendler und Pendlerinnen, die nach Köln fahren. Ich weiß nicht, ob es auch Kölner oder Kölnerinnen gibt, die nach Bonn kommen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Riesenthema. Zusätzlich quasi eine Rheinbrücke bei Wesseling noch, die entstehen soll, möglicherweise vielleicht. Also das Verkehrsthema ist für die Region Köln-Bonn sicherlich das Thema, wo wir auf jeden Fall zusammenarbeiten müssen, wo jetzt natürlich auch schon Austausch stattfindet, weil es nicht gut funktionieren würde. Und da haben unsere Volta im Regionalrat auch schon eine gute Initiative gestartet, dass man ja für die Zeit der Baustrecke zumindest eine Busschnellverbindung auf der A555 etablieren könnte. Jetzt ist da auch eine Baustelle, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie lange diese Baustelle gehen soll, aber es ist auf jeden Fall eine super, super, super gute Idee und da sehen wir auch konkret quasi, wie die Zusammenarbeit zwischen unseren Städten eigentlich schon funktioniert und ein super Beispiel dazu.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, die Jennifer nickt sehr energetisch. Ich glaube, du kannst da auch ein bisschen was zu beitragen.
Ja, es ist halt also ein super Thema. Wir haben jetzt auch schon unter ganz vielen Gesichtspunkten das Thema angeguckt. Ich würde jetzt gerne einmal in die Verwaltung gucken, denn wir haben in den letzten 5 Jahren in Teilen einfach in die Ratsanträge reingeschrieben, bitte Verwaltung, nehme Kontakt auf mit zum Beispiel Wiesbaden, wie sie das Video-Ident-Verfahren bei den Bürgerservices hergestellt haben. Und dann hat die Verwaltung wieder gesagt, ja, es geht nicht. Und dann haben wir eine öffentliche Anfrage gestellt und haben gesagt so, habt ihr denn Wiesbaden mal gefragt, wie es geht? Und dann kam so, ja, nein, würden wir jetzt nochmal machen, wir melden uns. Und dann haben wir es ja irgendwie dann auch geschafft, also mit dieser Personal-ID das hinzukriegen. Aber das heißt, wir haben versucht, oder das nicht nur versucht, sondern auch geschafft, die Verwaltung zu zwingen, einfach auch in anderen Städten mal anzurufen und zu fragen, wie geht es denn? Also auch in Bonn zum Beispiel mit dem Rettungsschwimmer. Und das ist etwas, was ich mir viel, viel mehr wünschen würde. Wir haben eigentlich den, eigentlich sage ich mal, den Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit, ist sich erst letztes oder vorletztes Jahr gegründet und auch nur, weil wir die ganze Zeit nachgefragt haben, wann gründet der sich denn endlich mal? Und wir haben in Auftrag gegeben, den, also wir haben ihn genannt International Welcome Desk, jetzt heißt er so ein bisschen anders, ins Leben zu rufen. Er wird jetzt wahrscheinlich auch finanziert. Wir hätten den aber gerne größer aufgesetzt als nur für Köln, denn internationale Fachkräfte, die wohnen ja nicht nur in Köln und arbeiten in Köln, weil wir sind ja keine Insel, sondern wir leben ja auch überall hier im Rheinland und sind total mobil. Und ich kenne auch einige Leute, die in Köln leben und zum Beispiel nach Bonn pendeln, also super wichtig mit dieser Busspur zum Beispiel. Und das eine ist natürlich, wie tauschen wir uns BürgerInnen aus? Und das sind natürlich solche Formate wie auch mal so eine offene Museumsnacht oder wie auch immer, wo wir einfach ja alle gerne voneinander profitieren und lieben, dass wir hier in so einem Ballungsgebiet leben. Das nächste ist aber auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da lassen wir wirklich viel liegen aus meiner Sicht, weil wir gucken immer nur so, ja, was haben wir für Wirtschaftsflächen und wie kriegen wir die Fachkräfte zu uns, aber das sozusagen größer zu denken und zu sehen, okay, wir sind eine Metropolregion, die Metropolregion Rheinland, die wird jetzt so ein bisschen als Gesellschaft wohl aufgelöst, aber das meine ich auch gar nicht, sondern wir sind einfach ein Ballungsgebiet, ein wirtschaftliches Ballungsgebiet, da lassen wir viel Potenzial liegen und da sehe ich Volt auf jeden Fall am Drücker und in der Verantwortung, dass wir der Verwaltung den klaren Auftrag geben, connectet euch mehr, tauscht euch mehr aus. Und das können wir ja auch pushen, indem wir sagen so, ja, wir laden mal jemanden ein und ihr erzählt uns mal, wie es läuft. Und zum Beispiel bei dem ganzen Thema, das ist ja ein Riesenthema in Köln gerade, wie gehen wir mit der offenen Drogenszene um, hatten wir jetzt zum Beispiel einen Chef von SKM, also sozialkatholische Männer Aachen bei uns hier, auch beim SKM Köln, also sozialkatholische Männer Köln. Und er hat einfach erzählt, wie macht ihr das in Aachen? Frankfurt war dann auch da und so. Und dann gab es einfach einen Austausch und man guckte, okay, was könnte man übertragen oder halt eben nicht. Der Sozialdezernent war da. Solche Austausche brauchen wir mehr. Und da sehe ich uns auf jeden Fall in der Verantwortung.
Ja, deren Patrick würde es im Chat interessieren, was die Gründe waren, warum sich die Verwaltung nicht erst bewegt hat und nicht einfach bei Wiesbaden angerufen hat.
Ja, das kann ich ja immer nur mutmaßen. Ich bin ja nicht die Verwaltung. Also ich kann es wirklich nur mutmaßen, denn es gibt auch andere Stellen, die haben in der Verwaltung, da habe ich ganz im Gegenteil super gute Erfahrungen gemacht und die haben gesagt, ach, wissen Sie, Frau Glasner, ich habe einfach mal da und da angerufen und die machen das so und so, können wir das nicht so machen. Und das weiß die Verwaltung mittlerweile, die Politik übrigens auch, wenn sie in einen Antrag oder in eine Vorlage reinschreiben, wir machen das wie in, dass die Fraktion Volt natürlich eher genauer hinguckt und vielleicht schon mal so kleine Herzen in den Augen bekommt. Also da habe ich schon gemerkt, innerhalb dieser 5 Jahre, da hat sich was getan.
Auf der einen Seite ist ja der Rat, heißt manchmal an anderen Stellen ein bisschen unterschiedlich, die aber immer etwas beschließen und dabei aber im Austausch mit der Verwaltung sind. Aber diejenigen, die das umsetzen, ist nachher die Verwaltung. Und das heißt, man kann ein Auskunftsrecht, man fragt dann immer mal, das ist das, was Julie gerade gesagt hat, und sagt, ja, ne, warum machen die das oder könnt ihr euch damit austauschen? Aber letztendlich sind die natürlich dann in der Pflicht, das Ganze umzusetzen. Und wir können dann natürlich schauen, ne, wo ist jetzt gerade der Status quo, wo seid ihr gerade unterwegs? Aber wir sind nicht die, die das dann nachher 1:1 umsetzen können. Und da gibt es dann manchmal ein paar Reibungsverluste. Und deswegen kann man da tatsächlich dann eher so mutmaßen und weiß dann, okay, ne, in dem einen Dezernat geht es vielleicht einfacher, in dem anderen schwieriger.
Ja. Ich würde jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und jetzt einfach mal ein Szenario aufstellen. Angenommen, ihr hättet jetzt, ihr 6 spezifisch als Repräsentanten eurer Stadt, ein gemeinsames Budget und die volle Unterstützung eurer Städte. Welches Projekt würdet ihr am liebsten zusammen starten, was alle Städte miteinander verbindet? Und nicht vielleicht auch nicht nur vielleicht die 6 Städte, sondern vielleicht auch ganz NRW zum Beispiel. Was habt ihr da für schöne Ideen für uns?
Wie hoch ist denn das Budget?
Wir fangen einfach mal mit unbegrenzt an und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Das sollte natürlich schon realistisch sein. Also wir bauen jetzt keinen unterirdischen Tunnel für Züge, der alle Städte miteinander verbaut. Ne? Das wäre natürlich schön, aber das wäre vielleicht ein bisschen teuer. Und wir machen direkt mit Köln weiter.
Ich habe gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall der International Welcome Desk. Es soll ein echter Lotse sein für Menschen, die nach hier kommen und am besten nicht nur, also du hast ja NRW sogar genannt, aber auf jeden Fall im Rheinland, wenn Menschen sich entschließen, zu uns zu kommen, warum auch immer, dass sie wirklich Anschluss bekommen, wirklich auf dem, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt integriert werden, sondern auch in Vereine ankommen, in der Umgebung ankommen, dass sie alles sozusagen in die Türen offen stehen und nicht nach einem Jahr sagen, naja, eigentlich habe ich gedacht, das ist hier ganz hübsch, aber die Leute sind auch nett, aber mehr halt auch nicht und eigentlich ist das nicht mein Zuhause geworden und das will ich nicht, sondern ich möchte, dass dieses Gefühl, was ich hier in Köln habe, angekommen zu sein, dass diese Menschen auch bekommen und deren Kinder. Und deshalb ist es auf jeden Fall der International Welcome Day.
Ja, ich glaube, Alex, du möchtest anknüpfen?
Ja, genau. Also da geht es mir hauptsächlich um 2 Sachen, 2 große Themen. Also ich würde viel in die Kinderbetreuung investieren, damit die Menschen, die in der Kinderbetreuung arbeiten, auch besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen haben, damit mehr Menschen da auch gerne arbeiten möchten. Kinderbetreuung bedeutet aber nicht nur Kitas, sondern auch Kindertagespflegepersonen, die sich um die Kinder unter 3 Jahre kümmern, weil die entlasten nämlich die Kitas. Die Kinder, die unter 3 Jahre alt sind, die brauchen ja einen anderen Betreuungsschlüssel. Ne? Die brauchen ja mehr Personal, kann man ja sagen. In der Kita kann das ja jetzt überhaupt gar nicht richtig gewährleistet werden. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf die Kindertagespflegepersonen mehr fördern, besser bezahlen wollen, bessere Arbeitsbedingungen für die schaffen, Großtagespflegen auch schaffen. Und was auch ganz wichtig ist, das sind Vereine. Also wir brauchen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und durch Corona ist es natürlich auch ein bisschen schlimmer geworden, dass wir mehr Vereinzelung haben in allen Altersgruppen. Und wir müssen wieder mehr zueinander finden. Und dafür brauchen wir die Vereine. Mehr Menschen, die sich die im Verein was machen möchten, Sport oder was anderes. Es gibt ja so viele Sachen, die Vereine machen. Und mehr Menschen auch, die sich im Verein engagieren möchten, die da ehrenamtlich tätig sein möchten. Und Vereine brauchen auch oft irgendwelche Räume, Plätze und Mittel, Förderungen von den Städten, von den Kommunen. Ja, dafür würde ich mich einsetzen.
Ja, Ehrenamtsförderung ist ein super Thema auch. Anne, du hattest dich gerade gemeldet. Du möchtest, glaube ich, weitermachen.
Ja, gerne. Das greift auch beides aus. Einmal von der Jenny, einmal von der Alex auch. Die App, von der ich eben schon gesprochen habe, das soll jetzt nicht sein, wo man wirklich dann eine App sein, die App an sich quasi 1000 Services zur Verfügung stellt, sondern einfach nur weiterleitet an die bestimmten Services, die es vielleicht schon online gibt. Das ist aber halt ein Chatbot sein, der dich genau fragt, wie ist deine Lebenssituation, ne? Welcher Verein wäre vielleicht das Richtige, der dich wirklich ganz gezielt zu den Services, zu den Vereinen, zu den Hilfen, die du vielleicht brauchst, führt, die du ja in deiner aktuellen Lebenssituation benötigst, auf verschiedenen Sprachen auch. Ich denke, das ist alles mit KI mittlerweile nötig. Das würden also, denke ich, davon würden alle profitieren, weil eben genau, was Alex sagte, diese Überindividualisierung, dass man halt wenig Gemeinschaftsgefühl mehr erfährt teilweise, weil man halt einfach nicht die entsprechenden Gruppen findet. Also wir gehen davon aus, gerade in Düsseldorf, wir haben so viele tolle Vereininitiativen und so weiter, von denen einfach keiner was weiß, ne? Dass man da also wirklich viel irgendeinen Lotsen braucht und da bietet halt die Digitalisierung wahnsinnig große Chancen und ich denke, wenn man da was Vernünftiges hätte, was also wirklich alle auch auf dem aktuellen Stand Veranstaltungen, Vereine, Hilfen, Services bündelt, das könnte man auf alle Städte übertragen und es würde, glaube ich, allen Menschen unmittelbar im Alltag wirklich helfen?
Ja, auch ein sehr interessantes Thema. Maren hatte sich gemeldet eben.
Ja, zum Thema Digitalisierung springe ich direkt auf, weil jetzt ist es ja gerade so, dass immer, wenn neue Gesetze verordnet werden, egal aus deutscher Ebene, Europaebene, dann wird es ja runtergeht aufs Land und dann müssen die Kommunen das für sich selber rausfinden, wie setzen wir es jetzt eigentlich in die Technik um. Und da wird noch viel zu wenig kooperiert. Das heißt, dann gibt es in Münster eine Lösung, dann gibt es in Köln eine Lösung, dann gibt es in Bonn eine Lösung, aber wir sprechen nicht so richtig miteinander. Das heißt, jeder hat dann irgendwie sein eigenes Softwareprojekt, die haben keine Schnittstelle zueinander, die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich und das ist wirklich ein Krampf und ich glaube da, das wäre wirklich gut investiertes Geld, wenn wir da viel mehr zusammenarbeiten. Erstmal wahrscheinlich auf Landesebene, irgendwann auf Bundesebene und danach auf Europaebene.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil es auch wahnsinnig viel Geld kostet, diese Sachen quasi immer einzeln zu entwickeln. Ein zweiter Punkt, den ich noch ergänzen würde, wäre, was NRW weit dran ist, ist ein Schuldenschnitt für die Kommunen. Damit die Kommunen, wir haben das ja jetzt gerade schon mitbekommen, wir haben ja alle unterschiedliche Prioritäten, damit die Kommunen wieder handlungsfähig sind. Das ist absehbar, also viele Kommunen sind schon im Nothaushalt oder kurz davor und es ist absehbar, dass einfach alle Kommunen da reinrutschen. Das hat damit zu tun, dass wir vom Land ganz viele Aufgaben bekommen als Kommune, aber keine Gegenfinanzierung. Und erstmal muss das aufhören, das heißt, Dinge, die vom Land kommen, müssen mit der Gegenfinanzierung gesichert sein. Und der zweite Punkt ist, man muss diese Altschulden der Kommunen loswerden, damit auch damit wir überhaupt wieder handlungsfähig werden.
Ja, das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, wenn das Land sich da einfach aus der Verantwortung zieht. Das ist natürlich dann doof, weil die Kommune, die kann dagegen nicht wirklich was anstellen. Dafür haben wir dann ja auch in 2 Jahren die Landtagswahl. Vielleicht sehen wir uns dann ja nochmal wieder. Und Fabio, wir hören noch von dir, was du noch für schöne Ideen hast.
Kurz ergänzt, nicht nur das Land, sondern auch der Bund gibt den Kommunen Aufgaben, die nicht gegenfinanziert sind. Also es ist eine Verantwortlichkeit der Länder und des Bundes. Aber 2 konkrete Ideen, wenn wir das Geld dafür hätten. Es passt sehr gut zu dem, was Maren gesagt hat, dass jede Stadt seine eigene Lösung macht. Das ist nämlich aus meinem beruflichen Kontext. Es gibt sogenannte Ersthelfer-Apps für Menschen. Also der Hintergrund ist dessen, es ist eine wissenschaftliche Empfehlung des Europäischen Rats für Wiederbelebung, denn ein Rettungswagen braucht durchschnittlich, je nachdem, wo man lebt, aber sagen wir 8 Minuten, bis er am Einsatzort eines Menschen eingetroffen ist, der wiederbelebungspflichtig ist. Und nach 4 Minuten haben wir schon bleibende Schäden. Und die kann umgangen werden, wenn wir eine Reanimation durch Laien haben. Das heißt, wenn vor Ort Menschen sind, die schon mit der Reanimation anfangen. Und diese Ersthelfer-Apps, die verkürzen nämlich dieses Intervall bis Eintreffen des Rettungsdienstes. Da werden Menschen, die direkt um die Ecke sind, quasi alarmiert und fangen dann schon mit der Reanimation ein. Und wir haben in Deutschland einen Markt von diesen Anbietern. Also wir haben wirklich sehr viele Anbieter, die das anbieten. Und jede Stadt sucht sich ihren Anbieter quasi raus. Das heißt, wir haben einen Anbieter in Düsseldorf, wir haben einen Anbieter in Aachen, wir haben einen Anbieter in Münster und die haben tatsächlich, so ist es tatsächlich aktuell, haben keine Schnittstelle dazwischen. Man kann nicht von der einen App auf die andere App alle diese Menschen alarmieren. Und das ist das quasi, was ich mir wünschen würde, dass man gemeinsam sich dann sagt, okay, wir schaffen Anbieter X gemeinsam an, damit wir da einfach über alle Länder, über alle Kommunengrenzen hinweg eine super Rettung haben, die auch wissenschaftlich empfohlen ist, aber wo wir noch wirklich weit hinterherhängen. Städte führen uns ein, in Bonn steht die Einführung laut Verwaltung kurz bevor, aber auch hier haben wir der Anbieter Y aber irgendwann woanders wird es einen Anbieter Z geben. Das ist ja nicht die Lösung. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn wir da einheitlich quasi das vorantreiben würden mit einheitlichen Anbietern. Und ein zweiter Aspekt ist, wenn ich das Geld dafür hätte und auch wenn wir das Budget dafür hätten und das überregional etablieren würden, sogenannten Nachhaltigkeitshub. Den haben wir in Bonn politisch ins Leben gerufen. Es geht darum, dass Startups, Unternehmen, Wissenschaft zusammenkommen, sich austauschen, netzwerken, um zu schauen, wie kriege ich mein Unternehmen klimaneutraler. Und auch, ob er vielleicht auch irgendwelche Technologien, die man im Austausch hat. Und dafür ist dieser Nachhaltigkeitshub gedacht. Der beschränkt sich auf die Region Bonn, also Bonn-Rhein-Sieg-Kreis. Ich fände es cool, hätten wir diesen Nachhaltigkeitshub NRW, Region NRW oder Rhein-Ruhr und einfach die Potenziale, die in den anderen Städten sind, auch auch bündeln. Aktuell treffen sich hier halt nur die Firmen und Startups, Wissenschaft aus der Region Bonn, aber das Wissen geht verloren, das woanders in den Städten wäre. Und das ist, das wäre so der zweite konkrete Aspekt, den ich gerne umsetzen würde, wenn wir quasi dieses Budget hätten, dieses fiktive Budget.
Genau, jetzt haben wir schon viele Ideen gehört. Ich weiß nicht, ob noch jemand welche hat. Dann darf er sie gerne noch einbringen. Das sieht nicht so aus. Dann wäre meine nächste Frage an, oder Jennifer, gerne?
Ja, wenn wir noch Zeit haben, dann erzähle ich natürlich noch total gerne was. Ne? Wir haben zum Beispiel ein Klimaschutzmonitoring eingeführt. Und da sehe ich aber natürlich auch nur, wie weit ist Köln mit seinen Klimazielen. Wenn ich jetzt wirklich von allen die Unterstützung hätte, und das wäre deine Utopie, die du gerade gesagt hast, und so viel Geld, wie ich will, so, dann will ich auf jeden Fall Transparenz über Minimum ganz NRW haben. Und das im Thema Klimaschutz, Verkehr und. Und diese Monitoring, dass wir sagen, wir haben Ziele, wir haben diese 17 Ziele auch auf, von den Vereinten Nationen. Und da zu sagen, okay, jede Stadt, jedes Bundesland ist seinen BürgerInnen wirklich und EinwohnerInnen Rechenschaft schuldig. Und damit kriegen wir auch einfach nochmal eine ganz andere Verantwortung und Dynamik in diese Kiste. Weil jetzt ist es so, oh ja, ich habe eben gehört, irgendwie Wohnungsbau in Aachen liegt irgendwie, wird seit 30 Jahren diskutiert, aber es ist noch irgendwie kein Grundstein gelegt oder so. Also da einfach sozusagen zu sagen, wir setzen es transparent auf, wir erklären damit ja nicht nur Politik, sondern einfach, was passiert hier alles, wie erreichen wir auch Ziele, das wäre das, was ich mir auf jeden Fall wünsche.
Hey, dieses Projekt wird von einem Team von ehrenamtlich engagierten Menschen geführt. Wir verdienen keinen Cent daran. Unsere Motivation ist, an einer besseren Zukunft für uns alle zu arbeiten. Dafür gehen wir jede Woche mit verschiedenen Menschen in Austausch und lernen voneinander. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann lass doch gerne eine positive Bewertung bei dem Podcatcher deiner Wahl da und teile vielleicht die aktuelle Folge mit deinem Freundeskreis oder deiner Familie. Wenn du bei der nächsten Folge mitdiskutieren möchtest, dann kannst du das immer sonntags auf twitch.tv/voltdeutschland machen. Wir freuen uns auf dich und jetzt geht's weiter.
Der größte Punkt, der uns abhebt, was uns anders macht, unsere Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, zwischen den Ländern, zwischen den Städten, zwischen den Staaten. Ne? Und darauf aufbauen jetzt die Frage, warum ist aus eurer Sicht Volt gerade jetzt so wichtig für unsere Kommunen, für unsere Städte in NRW? Und was machen wir denn noch anders als andere Parteien außer unserer Zusammenarbeit? Dann Alex, gerne.
Ja, also ich finde, das mit den Best Practices ist halt sehr gut, weil wir manche Sachen vielleicht schneller machen können, dadurch, dass wir uns ja gute Lösungen aus anderen Ländern oder Städten angucken und die hier etwas angepasst natürlich an unsere Gegebenheiten hier mal ausprobieren. Ja, Volt ist halt auch eine ziemlich mutige Partei, finde ich, und kann, ja, also traut sich mal ein paar Sachen anders zu machen als andere Parteien. Was ich auch sehr gut finde, man muss eben bei den Problemen, die wir heutzutage haben, auch mal was ausprobieren. Und viele Probleme hatten wir eben noch nicht vorher. Zum Beispiel dieser starke Klimawandel, da muss eben schnell gehandelt werden. Und dieser starke Wohnungsmangel und diese hohen Mietpreise, da muss wirklich auch mal kreativ was gemacht werden. Ja, und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass Volt sich für den Zusammenhalt in Europa einsetzt. Das brauchen wir gerade jetzt, wenn wir nach Osten und nach Westen gucken, also USA, Russland, das ist schon sehr bedrückend. Und da erkennen wir auf jeden Fall, dass wir eine starke EU brauchen und auch vielleicht eine europäische Armee, damit wir uns selber verteidigen können und nicht von USA abhängig sind.
Ja, man muss ja nicht nur außerhalb von Europa nach Osten West schauen. Es reicht ja schon, wenn man in Europa nach Osten West schaut und sieht schon genug Probleme.
Das für mich ist Volt einfach die einzige Partei, die europäisch denkt und lokal handelt und die das einfach ganz konsequent auch ja, durchzieht auf allen Ebenen. Und diese neue Politik, diese neue Art, dass wir sagen, okay, wir wollen Transparenz schaffen. Wir wollen zum Beispiel, Anne, du hast eben, Alex, du hast gerade gesagt, dass wir zum Beispiel große Themen wie Klimaschutz, aber auch Wohnen, Mobilität und, diese großen Themen mutig angehen, weil wir nicht dogmatisch sagen, ja, das geht aber nur so oder es geht nur so, sondern dass wir uns anschauen, wo funktioniert denn das eine schon oder das andere? Wie kann das denn bei uns funktionieren oder halt vielleicht auch eben nicht? Und dann diese Kreativität ist zum Beispiel, finde ich, wir sprechen uns ganz klar aus, dass wir in Köln keine Netto-Null-Versiegelung wollen, weil wir ja eine wachsende Stadt sind. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass wir Wohnungen bauen müssen. Dann brauchen wir aber Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und dann müssen wir kreativ werden, Busheizung begrünen und. Um dann so dieses Stadtklima und unsere Klimaziele, über die ich ja eben auch gesprochen habe, dann zu erreichen. Und das, was Volt einfach anders macht. Wir sind evidenzbasiert, wir gucken auch wirklich, welche Fakten gibt es? Und ja, ganz viele Sachen sind gefühlt und dann sind sie auch richtig, weil die Menschen das und ich auch und wer auch immer da draußen das so empfindet und das so wahrnimmt. Gleichzeitig kann es Fakten geben, die da aber widersprechen. Und dann müssen wir da genau hingucken, uns die Expertinnen und Experten holen. Und das macht Volt ganz großartig und das müssen wir mehr ausbauen. Und das ist unser Markenkern.
Ich wollte noch mal einmal zwei Dinge unterstreichen. Und einmal ist es das Evidenzbasierte, was extrem wichtig ist, gerade bei der Klimakrise. Klingt immer total sperrig, aber es heißt wirklich zu schauen, was sagt uns eigentlich die Wissenschaft, wo haben wir die größten Hebel und da setzen wir an. Und auf der anderen Seite, dass wir wirklich pragmatisch unterwegs sind und sagen, was sind denn die nächsten Schritte, um das zu erreichen? Also jetzt gerade hier in Münster zum Beispiel sind wir auch mit in der Regierung und wir sind in der Minderheitsregierung. Das heißt, man muss richtig viel Mehrheiten beschaffen, das ist richtig politische Arbeit, aber es lohnt sich. Und das heißt, da sind wir durchaus ein verbindendes Glied zwischen den Parteien, um dann die großen Ziele schrittweise umzusetzen.
Ja, ich wollte daran anknüpfen, an das, was ihr alle schon gesagt habt. Und zwar beinhaltet das halt auch, dass man dann auch tatsächlich anerkennt, wenn eine andere Fraktion mal einen guten Antrag stellt, dass man dann einfach sagt, das ist ein super Antrag, wir stimmen dem jetzt einfach mal zu. Und das ist halt in Düsseldorf tatsächlich echt der Fall. Dann werden halt wirklich, wo alle wissen, es ist eine super Sache, eine super Idee, dann wird irgendein Wort, irgendein Satz wird gefunden, der dann sagt, nee, also deswegen können wir das nicht machen. Und das finde ich halt einfach wirklich schlimm. Und da hoffe ich, dass wir dann als Fraktion dazu beitragen können, zu sagen, ja, wirklich, lass uns doch mal dieses Konkurrenzding auch sein. Und wenn die Partei, mit der wir jetzt vielleicht nicht unmittelbar zusammenarbeiten, halt eine super Idee hatte, dann machen wir das halt.
Das ist halt auch ein Teil von Best Practice. Ein Best Practice muss ja nicht nur von einem anderen Volt-Chapter kommen, es kann ja auch von einer anderen Partei kommen. Samuel, gerne.
Ja, also ich finde, das, was uns am ehesten unterscheidet, ist so augenscheinlich und so offensichtlich, wenn man hier in diesen Chat guckt, dass man das, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal benennen. Also stell dir mal den gleichen Call mit der SPD oder mit der CDU vor. Dann säßen hier 6 weiße Männer, die über 60 Jahre alt wären. Also das ist überhaupt nicht böse gemeint. Da sind auch Leute, die sind wirklich am Ort und die machen gute Kommunalpolitik. Aber ich finde, Kommunalpolitik aus der Sicht von Anfang 30ern ist eine andere Kommunalpolitik als eine Kommunalpolitik von Rentnern. Es braucht, glaube ich, alle Perspektiven im Rat, das ist überhaupt keine Frage. Wir bringen da schon ein bisschen Schwung rein und ich glaube, da kann ich für alle Städte sprechen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Ja, zumindest mein Rücken fühlt sich wie 60 manchmal. Fabio, gerne.
Ja, zum daran angehangen quasi der Aspekt auch der, das klingt jetzt zwar schlecht, aber ich finde es überhaupt gar nicht schlecht, der Unerfahrenheit. Also die meisten, die bei Volt sind oder die überragende Mehrzahl, die bei Volt sind, hatten vorher keine politische Erfahrung und sammeln sie jetzt quasi erst. Und das bringt neben, dass wir auch vielleicht jünger sind und andere Perspektiven dementsprechend auch mit reinbringen, Unerfahrenheit, die bringt auch andere Sichtweisen drauf und auch andere Denkweisen. Und dann ist es nicht immer, ja, haben wir schon immer so gemacht, sondern warum probieren wir es nicht mal so? Und dementsprechend deswegen auch Volt, weil diese Unerfahrenheit und das gar nicht schlecht, sondern als Positives, weil wir dann auch mal anders denken, mal einen anderen Weg gehen. Das zeichnet, finde ich, auch Volt aus, neben den Aspekten, die bisher genannt wurden, auch ein wesentlicher Aspekt, warum Volt?
Ja, das finde ich ist ein super Punkt, den ich auch nur unterstreichen kann. Und ich glaube, da kommt auch einfach dazu, dass wir gerade durch diesen Effekt einfach mehr Leute haben auch, die aus nicht politischen Karrieren kommen. Also in anderen Parteien ist es halt oft so, dass die Mitglieder gar die Parteispitze Berufspolitiker sind, die Politik studiert haben oder aus dem Rechtswesen kommen. Und wir haben halt einfach viel mehr Leute, die aus dem Handwerk kommen, die aus der Pflege kommen, die aus der Verwaltung kommen, die da ganz andere Perspektiven mit reinbringen können. Das ist, glaube ich, auch einfach ein super Punkt, den wir einfach als Vorteil haben. Samuel, gerne weiter.
Ja, ich würde gerne bei Fabio anschließen. Also Naivität ist definitiv ein Vorteil. Was damit einhergeht, ist auch, wir haben alle noch nicht ganz so viele Hände geschüttelt, wie die Leute, die 20 Jahre in der Kommunalpolitik sind. Hände zu schütteln ist auch ein Vorteil, ist überhaupt keine Frage, viele Kontakte zu haben, aber dadurch entstehen noch extrem viele Verbindlichkeiten. Und diese Verbindlichkeiten führen dazu, dass man nicht mehr unvoreingenommen Entscheidungen treffen kann. Und das muss man leider bei Kommunalpolitikern beobachten, die schon lange im Dienst sind, wenn man so möchte. Das gilt wahrscheinlich auch für uns. Ich glaube, wir sollten uns auch eine Laufzeit geben von vielleicht 15 Jahren maximal. Irgendwann ist dann auch rum. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, also ich habe ja in den letzten 5 Jahren versucht, sehr viele Hände zu schütteln, weil können einfach eine wunderbar große, vielfältige Zivilgesellschaft hat mit ganz viel Ehrenamt, ganz super vielen Vereinen, Organisationen und. Und ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Nachteil, dass man uns einfach nicht kennt, weil dann teilt man mit uns halt auch nicht die Ideen, die man vielleicht hat oder die Projekte. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ganz viele schon so ihre Partei haben und dann sind die Leute sogar in den Vorständen und. Und wir können da so wirklich super unbefangen hingehen und sagen, cool, und was macht ihr so? Und wo gibt ihr euer Geld so viel aus? Und auch einfach diesen, ich würde sie auch irgendwie naiven Fragen stellen. Und das hilft wieder zu verstehen, aber auch vielleicht uns auch wieder ein bisschen zu öffnen. Wir haben immer wieder diese Thematik Fördertöpfe oder Direktvergabe, um das zu kurz zu erklären. Ich will Vereine im Sportbereich fördern, die Mädchensport machen, anbieten, zum Beispiel. Und dann könnte ich entweder als Kommune einen Förderjob machen, dann können sich alle drauf bewerben, oder die Politik sagt, wir haben ja nur so wenig Geld, deshalb bekommt der und der Verein, weil ich die so toll finde, das und das Geld. Und dann wird so ausgehandelt, wer bekommt denn wie viel, wen mag man denn vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, jetzt mal so überspitzt, das ist nicht immer so, ne? Manche Vereine brauchen auch einfach mehr als weniger. Ich finde aber, da bin ich wieder bei meinem Thema Transparenz, ich finde diese Fördertöpfe, die bringen tatsächlich Arbeit in die Verwaltung, muss man auch sagen. Es ist einfacher, wenn ich einfach Geld nehme, weil die Politik das gesagt hat und ich das dem Verein gebe. Auf der anderen Seite kann so ein Fördertopf auch Vielfalt und neue Sachen fördern. Deswegen glaube ich, brauchen wir so eine Mischung daran. Wenn wir neue Anreize schaffen wollen, sind diese Fördertöpfe wirklich was Tolles. Und wir sind die anderen bei uns hier im Rat ein bisschen auf die Nerven gegangen. Deshalb, es gibt ein paar mehr Fördertöpfe als 2020. Da bin ich ganz stolz drauf. Genau, und ich glaube, du diese Mischung machst. Und das hätten wir sicherlich nicht gemacht, wenn ich die Vereine oder wir diese Vereine natürlich genauso verbandelt gekannt hätten wie vorher. Deshalb absolute Zustimmung.
Also, was ich natürlich super finde, ist dieses BürgerInnenbudget, was sie in München haben. Ne? Die 1 Million Euro, das haben wir auch im Programm. Es kommt auch echt richtig gut an. Also das finde ich auch ein super Best Practice. Es käme halt auch wirklich den Vereinen, denke ich, zugute. Ist ja auch im Prinzip ein Fördertopf, aber jetzt erstmal nicht nicht an einen Verein gekoppelt. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, das wäre ja eigentlich auch eine coole Sache, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ein Vereinsbudget von 1 Million Euro oder halt ein Jugendbudget von 1 Million Euro, ne? Wo dann halt wirklich auch, klar, es ist auch, wie du sagst, mit einem ziemlich hohen Verwaltungsaufwand verbunden, aber ich glaube, das würde auch nochmal wirklich nochmal so dem bürgerschaftlichen Engagement auch nochmal so einen Schub geben. Leute würden sich auch viel mehr auch mit Sachen auseinandersetzen, wie Verwaltungsprozesse, was man auch so gar nicht auf dem Schirm hat. Und das finde ich eine total coole Geschichte und ich bin super gespannt, wie das in München mit dem München-Budget weitergeht. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir uns in Düsseldorf gesteckt haben.
Ja, so, und darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Entschuldigung, ich muss den Satz noch zu Ende machen. Bürgerbeteiligung, ne? Volt ist so eine starke Partei für Bürgerbeteiligung. Aber gleichzeitig haben wir auch echt Respekt als Volt dafür, ne? Wir haben gesehen, was mit dem Brexit in England passiert ist. Also Bürgerbeteiligung ist nicht die Lösung für alle Fragen. Wir fänden es cool hier in Köln, wenn wir so einen Stadtwald wie in Paris bekommen. Einige haben diese coolen Bilder gesehen von diesem Rathausplatz. Aber wieso sollten wir das entscheiden? Das würden wir gerne die BürgerInnen hier entscheiden und die EinwohnerInnen hier entscheiden lassen. Ne? Also solche Sachen.
Ja, oder auch Jugendbeteiligungsformate. Ne? Also wenn wir uns da jetzt irgendwas ausdenken, macht auch keinen Sinn. Also jetzt bin ich auch nochmal vielleicht schon Mitte 40, aber sowas müssen sich die Jugendlichen halt selber machen quasi, diese Formate, wie es halt passt. Das können wir ja gar nicht wissen, worauf die Bock haben und wie lange das gehen soll, in welcher Form das stattfinden soll. Ja, und so dafür den Rahmen zu schaffen. Ich denke, dafür sind wir auch von Volt gut geeignet, also sowas zu initiieren.
Ja. Jetzt noch eine Kleinigkeit, deshalb will Volt ja auch sehr diese Bürgerbeteiligung wie in Wien, denn in Wien wird nämlich auch nochmal ganz genau geguckt, wer beteiligt sich denn eigentlich? Bei Bürgerbeteiligung sind tatsächlich eher Männer im höheren Alter, die sich beteiligen auf diversen Plattformen, und in Wien wird ganz genau geguckt, wie viele Kinder, wie viele Jugendlichen, wie viele Frauen, wie viele in allen Altersgruppen kriegen wir denn sozusagen in die Beteiligung und haben die Beteiligungsformen und dementsprechend auch angepasst. Und da müssen wir das wirklich nicht neu erfinden in keiner Stadt, sondern da großes Vorbild Wien. Bürgerbeteiligung Wien.
Was natürlich auch ein Vorteil von Volt ist, was ich mal von einem anderen Mitglied gehört habe, ich weiß leider nicht mehr von wem. Wir haben einfach den Vorteil, dass wir, ich nenne es mal, unverbrannt sind. Wir haben keine Geschichte mit anderen Parteien wirklich. Wir sind in der Lage, mit fast jedem zu koalieren, weil es da einfach nicht irgendwelche großen Zankereien in der Vergangenheit gibt oder irgendwelche kategorischen Ausschlüsse. Und das ist halt auch einfach ein Riesenvorteil von uns. Und ich würde sagen, wir nähern uns so langsam dem Ende. Deswegen wäre jetzt von mir noch die Bitte an euch, wenn ihr den Zuschauenden so ein paar Sätzen eine Botschaft mitgeben könntet, warum sie euch und warum sie Volt bei der Kommunalwahl unterstützen sollten. Was wäre das? Und ich würde sagen, dafür gehen wir einfach wieder in der gewohnten Reihenfolge und fangen mit Aachen an, mit Alex.
Ja, also wir haben in den letzten 5 Jahren schon eine gute und auch konstruktive Arbeit gemacht hier im Stadtrat in Aachen. Und das würden wir auf jeden Fall gerne so weitermachen. Wir haben noch viele Ideen, besonders auch in der Kinderbetreuung und im Bereich Wohnen und so, was wir hier machen wollen. Mehr Schwammstadt und ja, also die Stadt zukunftsfähig machen, das ist total wichtig. Also besonders auch mit dem Klimawandel, den wir vor uns haben und den wir schon spüren. Und da müssen wir auch schnell was machen. Wir brauchen mehr Bäume in der Stadt. Ja, und Volt und wir auch. Also hier Volt Aachen. Wir arbeiten ziemlich pragmatisch, wie Volt das ja generell macht, evidenzbasiert, wie ja auch schon gesagt wurde. Und besonders hier in Aachen ist es ja auch sehr wichtig, das Europäische, dass wir hier auch mehr für unser grenzübergreifendes Leben tun wollen. Und ja, diese konstruktive Arbeit, die haben wir auch hier mit den anderen Fraktionen zusammen gehabt. Also wir arbeiten mit den anderen sehr gut und konstruktiv zusammen und mit den demokratischen Fraktionen natürlich. Aber die nicht demokratische Partei, die hat zum Glück noch keine Fraktion. Da haben wir natürlich auch ein bisschen Sorge vor, dass das passieren könnte, dass sie eine Fraktion bilden. Deswegen kann ich nur allen raten, Volt zu wählen oder mindestens eine demokratische Partei, damit wir hier ja nicht zu viel Einfluss von den Rechtsradikalen haben.
Kann ich so nur unterschreiben, und ich denke, Fabio kann das auch so unterschreiben.
Ja, kann ich definitiv. Vor allem, weil sie nichts tun im Stadtrat. Also wirklich, sie keine Anträge einreichen. Anderes Thema. Aber warum wollt Bonn in den Stadtrat wieder wählen? Am liebsten sogar noch mit mehr Menschen, als wir jetzt schon stellen. Ganz einfach, weil ich glaube, wir teilweise in dieser Ratskoalition eine Stimme der Vernunft vielleicht waren, dass wir da mal vielleicht ausgebremst haben, weil man vielleicht was mit der Brechstange umsetzen wollte, dass wir gesagt haben, ey, lass uns da lieber einen Versuch draus machen und es nicht direkt schon 100% umsetzen, weil wir wissen, dass es eventuell auch anders funktionieren kann. Was ich vorher schon gesagt habe, einfach dieses evidenzbasierte, pragmatische einfach zu sagen, ey, wir haben Ideen, aber lasst sie uns doch bitte auf eine solide Basis stellen und nicht einfach schauen, dass wir es einfach machen und dann ist es totaler Quatsch. Und genau deswegen, weil wir diese Arbeit weiterführen wollen, weil wir weiterhin vielleicht, ja, Stimme der Vernunft, das klingt jetzt eher hochtrabend, aber vielleicht ist es ja so, das wollen wir weiterführen und deswegen wollt, damit wir eine nicht populistische Politik bekommen und dementsprechend weiter vorangehen, was die Stadtentwicklung anbelangt.
Ja, danke. Anne?
Ja, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Diese Zukunftsfestigkeit, Zukunftsfähigkeit der Städte oder auch gerade von Düsseldorf im Blick zu haben, ich denke, das ist auf jeden Fall ein großes, ein großer Vorteil von uns, weil wir auch nicht so die Erfahrungen in der Politik haben, machen wir jetzt auch nicht vielleicht so nur für eine Legislaturperiode, wenn wir denken wirklich an die Zukunft, wirklich vorausschauend und ich denke vor allem auch an die, insbesondere die die Zukunft am längsten erleben, also unsere Kinder und Jugendliche, da haben wir doch auf jeden Fall auch immer, also zum Beispiel in Düsseldorf haben wir dafür das mit Abstand längste Programm drin. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich ziemlich stolz drauf bin, dass das bei uns so ist. Und ich hoffe, dass wir auch als Fraktion in Düsseldorf vom Flop 3 einziehen können. Wir haben auf jeden Fall sehr gute Connections zu den anderen demokratischen Parteien. Und ja, schauen wir mal. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das richtig cool wird die nächsten 5 Jahre für Düsseldorf.
Ja, du selber ziehst ja auch das erste Mal den Stadtrat ein. Unser bisheriger Kandidat tritt ja leider nicht wieder an.
Genau. Und der Gottfried hat wirklich super Arbeit geleistet, hat uns also wirklich ganz, ganz super gute Verbindungen, Kontakte beschert und einfach auch gewollt, wirklich so hervorragend repräsentiert. Also da kann ich gar nicht genug für danken.
Ja, und wem man auch nicht genug danken kann, ist der Jennifer dafür, dass sie jetzt als nächstes redet.
Danke. Was ich jedem sage, wer neue Politik will, der muss sie auch wählen. Und Volt bringt neue Politik. Wir haben in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall in Köln gezeigt, wir sind mutig, Entscheidungen zu treffen. Und ja, wir sind auch mutig, dass das Fabio eben gesagt hat, auch mal zu sagen so, hey, das sieht gerade nicht so ganz richtig aus. Können wir da bitte nochmal drüber reden oder können wir erstmal was ausprobieren, statt hier direkt irgendwie Zäune am Brüsseler Platz zu bauen? Deshalb kleiner Werbeblock. Ich habe ganz viel über Transparenz gesprochen. Deswegen haben wir als Volt-Fraktion auch einen Bilanzbericht geschrieben. Den findet ihr bei uns auf der Volt-Fraktions-Webpage, also Volt-Fraktion Köln, Bilanzbericht mal eingeben, mal ein bisschen stöbern und einfach selber gucken, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft und was war auch ein Misserfolg, weil auch das gibt es und wir sagen es auch ganz offen. Ja, haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, ist es aber nicht. So, und das haben wir alles in unseren Bilanzbericht geschrieben. Ich hätte gerne noch viel mehr reingeschrieben, aber irgendwann ist mit 65 Seiten auch Schluss. Also deswegen Mut haben, neue Politik zu machen, dann mutig sein, neue Politik zu wählen. Das ist mein Werbeblock.
Ja, danke. Bilanzbericht ist echt eine coole Idee. Ich glaube, das kann man auch mal mitnehmen. Und das ist ja auch etwas, was uns abhebt. Wir geben Fehler halt offen zu. Wenn etwas schief ist schief gelaufen. Und was nicht schief läuft, ist jetzt hoffentlich der Beitrag von Maren.
Ja, ich gehe nochmal so auf so ein paar inhaltliche Themen ein, weil wir haben gerade schon zum Beispiel bei Paris gesprochen. Entsiegeln wie in Paris bekommt ihr mit uns. Also da wirklich zu schauen, wo sind die Hitzeinseln in der Stadt und da wirklich radikal begrünen, die Dächer vertikal und auch Beton aufbrechen, wo geht. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Dann zukunftsweisende Verkehrskonzepte, jetzt gerade münsterspezifisch, brauchen wir Metrobusse und möchten auf Dauer die Stadtbahn, also wirklich zukunftsgerichtete Verkehrsprojekte um mit einer wirklich, die wirklich als Alternative für das Auto sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns und dass wir Themen zusammendenken und nicht gegeneinander ausspielen. Das passiert gerade in Münster ganz oft. Wird gesagt, wir können nur Klimapolitik machen oder Wohnungspolitik. Nein, wir können auch beides machen. Wir müssen jedes Mal das Klima mitdenken, natürlich. Aber mit Nachverdichtung, mit smarten Wohnprojekten, ne, die sehr, sehr effizient mit Flächen umgehen und entsprechend Entsiegelung an den Stellen, wo dich bebaut ist, können wir beides unter einen Hut bringen und das bekommt ihr mit uns.
Ja, und dann hören wir auch noch von Samuel.
Ja, es ist jetzt schwierig, noch was draufzusetzen. Wir haben ja schon vieles gesagt worden. Ich finde erstmal vorab, Wahlkampf ist furchtbar, weil die Wahrheit im Wahlkampf sehr gedehnt wird von anderen Parteien. Und es nervt mich ehrlich gesagt kolossal, dass die Linke damit Wahlkampf macht, die Miete zu halbieren oder die Löhne zu erhöhen, oder die AfD damit Wahlkampf macht, Leute abzuschieben. Und es zieht sich so durch. Das sind alles Dinge, die nichts mit Kommunalpolitik zu tun haben und die eben in der Kommunalpolitik nicht entschieden werden. Und deswegen finde ich persönlich, sollte man uns wählen, weil wir ehrlich sind und weil wir Anstand haben. Also zumindest im Großen und Ganzen, so wie ich das wahrnehme. Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel, sondern sagen, was wir machen. Und wir tun vor allem, was wir versprechen. Also kann ich jetzt für Siegen sagen, ich gehe davon aus, dass es die anderen Teams auch machen. Und das ist alles nachzulesen, ähnlich wie Köln haben wir auch ein Wahlprogramm. Wir haben es ein bisschen anders gemacht im Wahlprogramm, dann vor jedem Kapitel geschrieben, was wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, was die Erfolge waren. Und dann darunter, was wir in den kommenden 5 Jahren vorhaben. Und ich durfte das gestern im Jugendparlament bei einer Podiumsdiskussion auch schon sagen, daran will ich auch gemessen werden, also an dem, was wir da reingeschrieben haben. Das ist nicht, sind nicht leere Worte und ich glaube, da kann ich für ganz Volk sprechen.
Ja, hier in Düsseldorf hängt ein Plakat von einer Partei, da steht drauf, Rheinmetall enteignen, was natürlich ein super Thema für den Stadtrat ist, was der Stadtrat auch total hinbekommt. Das ist halt einfach, es werden mit Themen um sich geschmissen, die halt einfach nichts mit Kommunalwahl zu tun haben und das hat man bei uns nicht. Wir haben gerade noch aus dem Chat kurz gehört, vielleicht hat da noch jemand eine Idee. Was habt ihr denn heute mitnehmen können, was ihr tatsächlich bei euch in der Stadt zukünftig umsetzen wollt, abgesehen von dem, was wir jetzt am Anfang schon gehört haben, Fahrradwege, Wohnen etc.? Jennifer.
Ja, ich will auf jeden Fall diese App aus Düsseldorf sehen. Also, es hört sich doch super an. Wir haben unsere App abgeschaltet und haben gesagt, wir machen alles nur noch über Webanwendungen in Köln. Aber vielleicht können wir uns einfach bei euch anschließen und das noch so ein bisschen füttern. Dann wird es für beide irgendwie günstiger und wir haben viel mehr Angebot. Also, ja, die will ich auf jeden Fall.
Ja, dann hatte ich Fabio gesehen auf jeden Fall.
Die Idee des Welcome Desk finde ich phänomenal. Dass wir Menschen, die nach Deutschland kommen, auch. Also Integration ist ja keine Einbahnstraße, sondern geht in beide Richtungen. Und dementsprechend finde ich das Welcome Desk mega.
Ja, und ich hatte Anna auch noch gesehen.
Ja, ich finde auch das Azubi-Werk finde ich auch eine super Sache. Also das, genau, kenne ich auch richtig, richtig gut.
Finde ich definitiv super. Ja, sagen, dann bedanke ich mich an alle, dass ihr heute da wart in eurem halt stressigen Wahlkampf wirklich, dass ihr euch da so viel Zeit für genommen habt für dieses Interview. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, wir konnten sehr viel mitnehmen, konnten sehr viel voneinander lernen. Ich hoffe auch, dass der Chat viel gelernt hat heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und natürlich auch insbesondere Dank an den Patrick. Ihr habt ihn jetzt heute nicht gesehen oder gehört, aber der sitzt gerade im Hintergrund und macht das ganze Hin- und Herschieben der Kameras, was ihr seht. Der kümmert sich so ein bisschen um die Technik, weil mit so vielen Gästen ist das einfach nicht machbar von einer Person, während man gleichzeitig noch redet. Danke auch dahin und danke natürlich auch an die Moderatoren. Ja, wie gesagt, es war ein sehr interessantes Interview oder eine Talkshow ja eher schon. Es war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir euch alle bestimmt nochmal irgendwann wiedersehen auf dem Kanal. Vielleicht dann, wie gesagt, in 2 Jahren zur Landtagswahl. Und nächste Woche haben wir natürlich auch ein Interview für euch, das habe ich fast vergessen. Und zwar reden wir da mit Eva Andradris, der Geschäftsführung vom Antidiskriminierungsverband. Thema kann man sich, glaube ich, denken. Und danach die Woche kommt dann endlich wieder Rainer Kurzeder und Lorraine Riemann mit dem Thema Jugend. Der Rainer Kurzeder, das ist der politische Sprecher vom SOS Kinderdorf, den sollten wir schon mal bei uns im Interview haben, der war leider krank. Und da findet dann in 2 Wochen der Nachholtermin statt. Und natürlich an alle aus NRW nicht vergessen, nächste Woche ist Kommunalwahl. Geht wählen, ist wichtig.